Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen zum 480. Mal, Episode 480. Und endlich sitzt mir wieder ein Weibsbild gegenüber.
Nein, endlich ein Weibsbild.
Ja. Making Weibsbild great again, sage ich nur.
Da bin ich, hallo. Ist ja meine Verantwortung jetzt, oder was?
Noriga in the house.
Hallo.
Was geht?
Na? Ja, bin ein bisschen verkniesknaddelt, hab vergessen, dass gefilmt wird, lol.
Hast gefilmt? Ja, ich bin auch verkniesknaddelt, insofern sind wir auf einer Wellenlänge. Und ich bin 30 Jahre älter als du, insofern wirkt das bei mir doppelt
ja
schlimm.
Das sind ja nur 10 tatsächlich.
Es sind nur 10, ja.
Übertreiben sie nicht, junger Mann.
Und zwar tatsächlich nur mit ein paar Tagen Abstand. Also wir sind ja beides Dezemberkinder und
10 Jahre und 5?
Nee, 6.
6 Tage.
6 Tage, ja. Mhm. Deswegen feiern wir auch gerne mal unseren 60. Geburtstag oder unseren 90. Geburtstag, je nachdem.
Nachdem wir alt waren in Wirklichkeit sind.
Richtig, also wir haben ja öfter mal unsere Partys zusammen gefeiert. Aber schön, dass du mal da bist, weil wie gesagt, die weibliche Fraktion ist ein bisschen unterrepräsentiert hier.
Verstehe ich gar nicht.
Meine beiden besten Freundinnen habt ihr ja kennengelernt, weil die sind beide filmaffin. Also insofern jetzt eine von den beiden hier wieder am Start lang. Freut mich.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Das letzte Mal, dein letzter Auftritt war bei den Bastarden, bei Dennis und Dave.
Ja, das war die Elvis-Sonderausgabe.
Ui, das ist ja ein Heimspiel für dich.
Naja, es war sehr schön.
Hat dir gefallen? Waren die nett?
Ja.
Ja, ist vorbei jetzt.
Ab jetzt Schlägerei.
Ab jetzt scheißegal. Nee, sehr cool. Also ist ja auch, dass wir zusammen hier so in dieser Konstellation aufgenommen haben, gab es ja auch noch nicht, oder? War ja immer...
Nee, ich glaube, wenn, dann waren wir zu dritt mit Lee.
Genau, war ja Lee
aber
immer
nur,
dabei, oder?
Nur wir zwei ist...
Das neu.
The very first time.
Ja. Singen ist immer gut.
Kann ich auch so schön.
That I saw your brown eyes. Und niemand von uns, doch, ich habe brown eyes. Das hättest du singen müssen, richtig, ja. Hätte gepasst. Oder, hello. Das passt gut.
Wie geht's eigentlich, Lionel Richie? Keiner redet darüber.
Nora hat mir zum Geburtstag geschenkt, weil wir wollen ja auch noch die Allstars noch ein bisschen miterleben, solange wir noch Allstars sind. Und ja, und wir haben das Konzert noch gesehen, aber jetzt
letzten
irgendwie...
Letzten Sommer war das, ne? Ja.
Jetzt klebelt da so ein bisschen rum, ja.
Ja, und jetzt wissen wir aber gar nicht, wie es ihm gerade geht.
Ja.
Also Lionel, wenn du das hörst, schick mal einen Delfin, ob alles in Ordnung ist bei dir.
Schick mal ein Hello rüber, ja.
Ist mir wichtig.
Wäre cool. Ja, sonst denkt man ja so, ja gut, Krankenhaus, die sind halt nicht mehr die Jüngsten, weißt du, aber hat man ja bei Bonnie Tyler gesehen. Da war erst eine Meldung, kommt ins Krankenhaus und dann ist weg.
Naja, und dann aber, das hatten wir ja neulich schon, da denk mal an Prince, da war ja irgendwie 7-mal die Meldung, dass es ihm nicht gut ging und ins Krankenhaus und Hubschrauber und Konzertabbruch und dann war ja wirklich irgendwann, wie mein Bankmann sagen würde, von seinem Ableben Gebrauch gemacht.
Das ist auch schön, ja. Aber seitdem ich dich kenne, du bist mein Jungbrunnen sozusagen, ich war glaube ich nicht im Krankenhaus, seitdem wir uns kennen.
Wirklich nicht?
Nee.
Nee, doch, du hattest einmal so eine leider richtig blöde Verbrennungssache.
Ja, aber da war ich ja, das war ambulant.
Das war nicht Krankenhaus?
Nee, ich bin ja nicht da geblieben. Hast du mich jemals im Krankenhaus besucht?
Nee, hätte ich aber.
Du hättest mich aber im Krankenhaus besucht, wenn ich da wäre.
Stimmt, dann warst du nicht. Das
daran
stimmt.
Orientiere ich mich, insofern, ja.
Das stimmt.
Ihr seid mein Schutzschild.
Ja, ich bin, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Hulk.
Ja,
hast du das Wort
gesucht? Genau bin ich. Nee, ich bin dein Ding, Teflon. Und alles slippt so runter.
Alles prallt ab.
Alles, was kommen will, ich halte das auf.
Teflonora.
Bizeps Eisenhardt.
Sehr gut, ja. Sehr cool. Und du bist Fan von Bewegtbildern.
Ja, natürlich.
Wie oft waren wir schon im Kino?
Junge. Keine Ahnung.
Unzählige Male.
Ja.
Du warst, wir waren beide in unser gemeinsames Rekordjahr involviert.
2010 war das, oder?
Das war 2010, glaube ich, ja. Das war dreistellig?
Ich glaube, nee, du warst vielleicht dreistellig. Ich weiß, ich war so irgendwie 81, 82 oder so Filme pro Jahr.
Was schon krass ist.
Was ja krass ist, wenn man sich überlegt, dass es irgendwie so 52 Wochen gibt.
Ja.
Aber ich weiß, wir waren teilweise 3-mal an einem Tag. So mittags eine Presseverführung, nachmittags dann eine normale und dann nochmal eine spät. Ja.
Ja, stimmt, da waren wir
so
sehr fleißig.
Toy Story 3. Und eine 23-Uhr-Vorstellung, so lol.
Gib ihm noch.
Ja.
Definitiv, ja. Da gab es das gute Sinister noch am Potsdamplatz, das weiß ich noch. Das war ja eins unserer Stammkinos. Da waren wir auch oft bei Premieren so.
Ich wollte gerade sagen, aber da waren ja auch immer die ganzen Promis. Kannst du dich erinnern, dass wir Steven Tyler mal irgendwie 2,50 Euro gegeben haben, weil ihm Geld gefehlt hat irgendwie für ein Kinoticket?
Ja, und wegen der 2,50, die ich ihm dann gegeben habe, hat er dann Fotos mit uns gemacht. Ja. Das war der Deal für den Manager.
Das war so lustig.
Das war auch absurd. Ja, da sitzen wir öfter mal, dann saßen wir im Kino und Katja Riemann sitzt irgendwie 7 Reihen vor uns alleine und guckt sich einen Film an und so.
Ja.
Also war ja dann doch ein sehr internationales Kino.
Na,
Ben Foster habe ich da auch mal gesehen beim Popcorn kaufen.
Hm.
Aber ja.
Na, weil da einfach nur Originale liefen. Ja, deswegen, glaube ich, war das so eine klassische Selektion dann.
Ja, und der Potsdamer Platz ist halt mega zentral. So.
Na klar.
Also wenn hier irgendwelche Filmfestivals oder so, steigen die natürlich im Hilton ab oder irgendwo da an. Relativ zentral. Insofern ist jetzt auch kein Kino, was irgendwo in Köpenick ist oder so. Da hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Promis gesehen.
Köpenick.
Hey, vielleicht haben wir ein paar Köpenicker Hörer.
Ja. Yeah.
Sorry.
So, tut mir leid.
Köpenicks.
War nicht so gemeint.
Ja, war nicht so gemeint. Ja, könnte lustig werden heute. Wir haben uns auf 2 Projekte pro Person geeinigt.
Mhm.
Ich rezensiere deine und du rezensierst meine. Das ist ein Spaß.
Was?
Das haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht gemacht bis jetzt.
Nee.
Du sagst mir, was du mitbringen wolltest und ich rede darüber.
Obwohl, ich würde es dir wahrscheinlich sogar zutrauen, weil wir kennen uns so gut und du bist ja mehr mein Filmgehirn als ich selbst. Das wissen ja ein paar Hörerinnen vielleicht schon, dass ich immer dich frage, ob ich den Film gesehen habe
und wenn ja,
ob ich ihn mochte.
Das stimmt.
Das weißt du ja immer mehr. Deswegen, wahrscheinlich könnte ich dir random irgendeinen Film sagen, wenn du den auch gesehen hast. Und selbst wenn wir den nicht zusammen gesehen haben, wüsstest du, glaube ich, ob ich ihn mochte oder nicht.
Ich hatte auch Angst um dich, als du hier bei den Bastarden warst. Dachte ich so, jetzt bin ich nicht da, um da reinzugrätschen, um dir zu helfen und um deine Fragen zu beantworten.
Ja, nee, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, das war in Ordnung. Da war es dann aber auch okay. Ich glaube, Dave war auch sehr genügsam mit mir und war so, ja, es ist okay, wenn du das und das jetzt nicht weißt.
Ach, der gnädige Dave.
Ja, er war sehr freundlich und ich konnte einfach nur schwärmen.
Sehr schön.
Mhm.
Kanntest du Dave so freundlich?
Ja, doch, doch.
Schon?
Ja.
Also ist dann nicht nur so fake vor Mikrofon freundlich?
Nee. Und der ist auch so dann echt Arsch. Ganz nett. Nein.
So wie die Comedians, so voll, weißt du, voll lustig und dann triffst du die im Supermarkt, das sind so voll die Arschlöcher.
Ja, das gibt's ja öfter, ne?
Ja. Mhm. Bei mir ist es so.
Ja, du bist ja ein echt.
Ich bin auch viele sympathisch am Mikrofon.
Nee, ich dachte, du bist am Mikrofon so Villain und in echt bist du so der Komödiant.
Ach so, naja, beides. Ich war ja in der Schule, war ich auch so immer der Klassenclown.
Mhm.
Aber nicht so einer, der so verarscht worden ist von den anderen, sondern schon beliebt.
Ja.
Also ich war dann schon so bei den coolen Kids, obwohl ich so der Lustige war. Und nicht so einer, der so gesagt hat, ja, geh mal zu den Nerds.
Ja.
Sondern ich war dann schon immer so, ich war mal irgendwie mit allen cool, die haben mich alle zu ihren Geburtstagen eingeladen.
Wahrscheinlich hattest du die geilen Geschenke. Es gab doch so eine Phase, da gab es doch hier so diese 3D-Buch oder so.
Ja.
Und dann war immer klar, oh, du musst unbedingt die Person einladen, dann kriegst du so ein 3D-Buch.
Wo die 3D-Bücher rauskommen sind, war ich 25. Also
nein, da war ich in der Grundschule. So obwohl, ja, bestimmt, wenn du 10 Jahre alt, da warst du ein Teenie. Weil ich kann mich wirklich erinnern, so meine erste, zweite, dritte Klasse, da waren diese 3D-Bücher so krass am Start. Und dann waren alle so immer so dieses Schielen, ist das ein Delfin?
Ja.
Und dann war mal klar, die Person wird auf jeden Fall eingeladen. Was hast du denn immer zu den Kindergeburtstagen geschenkt?
Was ich immer geschenkt habe, das haben meine Eltern meistens gekauft. Also insofern, wenn ich zu Kindergeburtstagen war, hat meine Mama mir immer was gekauft, was ich mitbringe. Aber das war dann schon was Cooles.
Na eben, es muss was Cooles gewesen sein. Deshalb haben die dich immer eingeladen. Deshalb warst du beliebt. Deshalb warst du der beliebte Klassenclown. Deshalb sitzt du jetzt hier und hast diesen Podcast.
Das ist die logische Schlussfolgerung. Nee, so cool waren die Geschenke jetzt nicht, dass sie mich deswegen eingeladen haben, weil sie gesagt haben, Alter, okay, der bringt krasse Sachen mit. So, lad den mal ein. Das war es nicht, sondern ich war allgemein beliebt. Aber ich war ja in einer krassen Bonzen-Gegend damals. Das habe ich auch mal erzählt. Ich bin ja in Tegel-Ort groß geworden, bevor wir uns kannten. Und die Kindergeburtstage, wo ich da eingeladen war, war dann so von so einem Botschafterkind in der Villa Borsig.
Naja, klar.
So mit Tennisplatz und Bowlingbahn in der Villa, wo ich dann irgendwie Kindergeburtstag gefeiert habe, wo ich gesagt habe, okay, cool.
Und wie, dann ist es nicht normal, dass jeder einen Pony mit nach Hause nehmen darf?
Ja, genau. Das waren unsere Abschiedsgeschenke, waren Pony.
Ja.
Hier, zum Mitnehmen.
Bitteschön, ich habe es in deiner Haarfarbe gefärbt.
Ja. Und dann kam mein Vater auf die glorreiche Idee, doch ein Restaurant im Wedding aufzumachen. Und das war dann ein krasser Kulturclash auf jeden Fall, wo es da ging. Waren zwar noch ein paar Zwischenstationen, ich war ja auf 5 Grundschulen, ich weiß nicht, ob du das weißt.
Doch ja, du warst wie so ein Zirkuskind.
Wie so ein Zirkuskind. Ich war wirklich jedes Jahr auf einer neuen Grundschule und musste neue Freunde kennenlernen und wurde immer rausgerissen aus meinem Freundeskreis.
Mhm.
Aber wäre ich in Tegel-Ort geblieben, wäre aus mir hier so ein...
Boah, dann würdest du hier...
So ein Gigi D'Agostino-Kind geworden.
Ja, ich wollte gerade sagen, dann würdest du so ein Polo Ralph Lauren
Ralph Lauren mit Polohemd um die Schulter gehangen, richtig.
Und so Slipper ohne Strümpfe drin.
So eine Sachen, richtig. Und dann schön hier irgendwo Skifahren in Kitzbühel.
In Sylt.
Skifahren in Sylt vor allem. Wasserski, ja. Und dann die Après-Wasserski-Partys auf Sylt.
Ja.
Der Hit.
Alter, das ist auch ein Schlagmensch. Da musst du auch also dich drauf einlassen können, Junge.
Kommst du auch nicht so richtig klar mit denen, oder? Ja, nee, die sind also, obwohl ich für die jetzt am Wochenende komplett aufgelegt habe, weil ich bin ja für die Medical School unterwegs und die Absolventen da. Da mache ich ja eine Deutschlandtour, da gibt es ja verschiedene Universitäten in ganz Deutschland. Und die waren ja jetzt in Düsseldorf gewesen, da ist ja auch eine Dependance und die haben zum ersten Mal jetzt praktisch so eine Feier gemacht.
Eine Dependance?
Ja, und die sind halt auch, das ist halt so, ist halt schon die Richtung.
Ja, ja. Ja, ja, man will es ja nicht verurteilen, aber ich habe Vorurteile.
Ja, ja, ist schon.
Ich bin aber auch ein intoleranter Kackarsch, deswegen, ich darf das sagen.
Ja, aber sind schon Snobs, also kann man ja nicht anders sagen. So. Ja, die sind ja,
die können
sind
vielleicht so nichts dafür oder so.
Nee, die können nichts dafür, dass sie Snobs sind.
Die haben halt reiche Eltern, wo ist das Problem?
Ja, ja.
Ja,
aber es wirkt schon manchmal ein bisschen oberflächlich. Ja.
Mhm.
Ja.
Aber es bestimmt sind da auch richtig nette Persönlichkeiten.
Bestimmt.
Dabei. Never judge a book by its Ralph Lauren Pullover.
Nee, sowieso nicht. Ja,
weiß man ja.
Ja. Aber ein Ralph Lauren Pullover habe ich nicht im Schrank, kann ich schon mal.
Ich auch nicht.
Kann ich rausschicken, du auch nicht. Siehst du?
Nein.
Gehört nicht zu unserem Style.
Mm-mm.
Na gut. So. Hast du noch was auf dem Herzen oder wollen wir in Medias Res gehen?
Ab in Medias Res.
Ab in Medias Res.
Alia Jacta Est und Manus Manum Lavat.
Sehr gut.
Salvete de Scipoli.
Veni, vidi, vici.
Wie war es? Crescas, Florias. Sis Beatus Fortunatus ad multos annos.
Wie war nochmal, jetzt habe ich dieses Logo vergessen, von wegen
SPQR?
Nee.
Senatus Populusque Romano?
Was zur Hölle, wir brauchen hier Dings, wir brauchen YouTube, den Translator.
Ja, nee, was?
Nee, dieses von wegen belohnt werden die Mutigen. Das ist auch so ein lateinischer Slogan,
ja,
der auf
bestimmt.
Den Kriegsschiffen zum Beispiel der amerikanischen US Navy zum Beispiel steht. Mhm. Steht am Bug immer dieser Spruch in Lateinisch, so von wegen. Und das hat sich John Wick auch auf dem Rücken eintätowiert. Genau den Spruch. Mhm. Aber das habe ich vergessen. Das wusste
Boah,
ich auch
mal. Mein Lateinunterricht ist auch zu lange her, um das jetzt herleiten zu können. Ich weiß noch, die Bundeswehr hat immer Semper Fidelis.
Ja, Semper Fidelis gibt es auch.
Immer
ja.
treu oder irgendwas.
Stimmt, das Bundeswehr.
Ne? Semper heißt, glaube ich, immer.
Mhm.
Boah, da hört es auf.
Semper Fi.
Ja, ja. Genau, das ist ja die Abkürzung davon, die Englischsprache. Also, die sagen ja Semper Fi dann. Im Deutschen würde man ja Semper Fi.
Ja, ja.
Aber wo sind wir jetzt hier abgebogen? Wie ist das passiert?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Du versuchst, glaube ich, zu flexen, wie viele Sprachen du sprichst. Ich habe dir auch ein bisschen Serbisch beigebracht.
Dobro.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Jedan topli Sandwich sasirom.
Das ist ganz wichtig, ja.
Jed nu Coca-Cola.
Sehr gut. Nora kann ein warmes Sandwich und eine Cola bestellen. Bei jedem Serben dieser Welt.
Ja. Yasam, Nora?
Sehr gut.
Ne, kann ich doch alles. Was willst du denn? Ich kann doch alles einfach.
Ja, das ist perfekt. Damit kannst du dich auf jeden Fall verständigen. Kennst du die Story, wo ich so ein kleiner Junge war und hatte gerade so Englischunterricht und war so voll stolz, dass ich so voll gut in Englisch war und so und habe mich da so reingefuchst, war im ersten Jahr. Und dann habe ich so Touris am Kudamm irgendwie nach irgendeiner Adresse gefragt.
Oh nein.
Wo ich nicht wusste, wo die ist, aber ich wollte flexen, dass ich Englisch kann. Mm-hmm. Und habe die dann irgendwo hingejagt.
Mm-hmm.
Hab dann gesagt, ja, yeah, you have to go here and then turn left und so hin und her.
Straight ahead, you have to turn right.
I went right at the tree, the big tree.
At the big green tree.
Genau so, ja. When you see a train track, you're too far. Ja, und dann wollte ich einfach nur Englisch mit denen reden.
Ja.
Und wusste aber nicht, wo das ist und wollte nicht einfach sagen, nee, I don't know.
Ja, das geht nicht.
Das wäre mir zu läppisch gewesen. Mhm. Und dann war es mir das wert, die irgendwo hinzuschicken.
Ja, ich glaube, als Touri passiert das öfter, von daher.
Das ist so, also wenn das so auf der Negativseite meiner K-Punkte ist, ist es, glaube ich, noch verkackbar, oder?
Ja, stimmt.
Ich habe keinen gekillt.
Gibt es durchaus kriminellere Ansätze.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Insofern, ich bin da noch relativ mit weißer Weste unterwegs. Ich glaube nicht, dass da alles so tragisch ist, was ich bisher gemacht habe.
Ich denke auch.
Ich habe mal einen Schokoriegel aus einer Tankstelle geklaut, aber ich glaube, es verjährt.
Ja, ich finde Tankstelle, das ist auch eine Firma, da weiß
die
man...
Die müssen, den muss man klauen, das sind Kapitalisten.
Ja, ja.
Ja.
Das sind auch die sind auf der Jans kapitalistischen Seite von den Kapitalisten. Da kann man Schokoriegel
kriegen. Öl und so.
Ja.
Bestehlt die Tankstellen. Revolution. You heard it first. Ich habe aufgerufen. Übernehmen die Verantwortung.
Ja.
Ja, aber zurück zu den Filmen.
Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir hier sind. Hallo.
Ja, wir sind ja ein Filmpodcast, aber
herzlich
die Leute finden es auch immer lustig, dich hier quatschen zu sehen. Herzlich willkommen bei Filmen. Und oder Serien.
Ich habe zwei Filme bei.
Du hast zwei Filme bei. Ja, du guckst ja auch gerne Serien, so was so ein Streamingdienst unterwegs ist. Deswegen war ich mir da nicht sicher bei dir. Mhm. Aber dann haben wir heute vier Filme im Programm.
Okay. Ich hatte erst auch vielleicht kurz eine Serie, aber dann habe ich gedacht, das ist ein bisschen zu, weil ich mir fehlt noch die letzte Folge.
Oh, und vielleicht reißt die alles rein.
Eben. Weißt du, es ist dann so Game of Thrones-mäßig, die ersten vier Staffeln, nice. Und dann überleg mal, man redet dann schon, weil so. Ja, deswegen, ich war noch nicht sicher, ob ich die dann, die gucke ich erst noch zu Ende und dann komme ich irgendwann nochmal wieder.
Wir haben uns darüber schon unterhalten, dass ich da eine edgy Meinung habe, was die letzte Staffel von Game of Thrones angeht, weil ich die ja schon gut finde.
Ich mochte das auch voll.
Du mochtest es auch.
Ja, ja. Weil, also natürlich hatte ich irgendwie ein bisschen mit gerechnet und gehofft, dass noch irgendwas. Und das war's dann aber, ich will nicht spoilern, lol, keine Ahnung, ob hier irgendjemand.
Nee, lieber nicht spoilern.
Lieber nicht. Aber das, was passiert ist, hat ja auch komplett in das gepasst, was man kennt. Also das ist ja immer so, wen du magst, stirbt. Und menschliche Abgründe und Personen und Charaktere entwickeln sich in Richtungen, die man nicht will, dass es passiert, aber es passiert.
Ja, ja.
Geil.
Und letztendlich ist eine Serie, die dich ja auch immer wieder überrascht und schockt, was da passiert. Mhm, und in der vierten Staffel, beziehungsweise nicht in der vierten, in der letzten Staffel haben halt viele darüber diskutiert und waren geschockt, was da passiert ist. Insofern hat die ein neues Ziel erreicht.
Also einfach alles wie immer.
Ja, ja, auf jeden Fall, alles wie davor.
Wie heißt diese Ablegersendung davon?
Ja.
Die, also, da hat mir neulich... Hat
du meinst
mir,
es nicht House of Dragons, sondern
doch.
Du meinst... Achso, da gibt es jetzt eine ganz neue noch.
Genau.
Bitte.
Ah, okay. Weil da hat mir neulich ein Kollege erzählt, dass er guckt es ganz falsch und er war dann so sauer auf sich selbst, weil er hat Game of Thrones noch nicht zu Ende geguckt. Oh. Dann aber diese Ablegersendung und dann war er so, halt, stopp, ich spoiler mich gerade selbst. Das fand ich auch richtig lustig. Mhm.
Das ist ja wirklich komisch.
Ja. Aber ja, ich mochte das voll. Ich mag solche Wendungen auch oft. Ich bin auch oft mit Enden glücklicher als andere. Dexter oder so. Dexter mochte ich ja auch voll das Ende. Obwohl, wie wir jetzt wissen, noch keins war, aber.
Ja,
fand
da habe
ich,
hab ich jetzt noch nicht weitergeguckt. Hast du weitergeguckt jetzt, die neuen Ableger? Und sind die auch gut?
Ja.
Echt, ja? Aber du meinst jetzt nicht diesen Ableger mit dem Sohn, also wo er jung war oder so, Young Dexter, weil die habe ich.
Das habe ich auch geguckt.
Ist auch gut.
Ja, aber das ganz Neue ist ja wieder mit Michael C. Hall.
Genau.
Und der ist ja, glaube ich, sogar auch, keine Ahnung, Executive Producer oder was. Und teilweise, glaube ich, auch Regisseur. Weiß ich nicht, kann mir hier keine Hand ins Feuer.
Hat mehr Einfluss.
Aber ja, voll gut. Oh Mann, ich liebe Dexter so doll.
Ja, ja. Dexter ist schon eine geile Serie gewesen, definitiv.
Und da waren ja auch ganz viele aber unglücklich mit dem Eigentlichen, was sie dachten, dass es das Ende ist.
Das fand ich auch nicht gut. Also da fand ich es nicht gut. Bei Game of Thrones fand ich es gut, aber das Dexter-Ende fand ich schon. Aber Dexter allgemein ist schon so, also die Linie ist schon nach unten gegangen im Laufe der Staffeln. Ich fand, die ersten vier Staffeln waren mega, waren geile Bösewichte und dann kam diese Staffel mit Julia Stiles, die ich sowieso scheiße finde.
Ah, ja, ja.
Und das war dann schon so.
Das war die, die immer alles angezündet hat, oder? War das die? Weiß ich nicht mehr.
Hat die alles angezündet?
Das war die andere Verrückte mit den kleinen Zähnen.
Ach so, nee, nicht die, nicht. Das war die Britin, ja.
Die hatte so zu kleine Zähne.
Ja, ja, wie Cara Delevingne. Kleine Zähne.
Mann, Beyoncé hat auch so kleine Zähne.
Hat das bei Beyoncé auch, ja.
Ja, das mag ich nicht. Und Oli P. Oli P. auch. Ich mag das nicht.
Oli
wenn
P.,
die,
ja,
wenn die lachen, dann sieht man so oben das Zahn.
Kann ich ihm sagen, weil ich sehe den ja. Ich lege ja auf,
ja, ja, sag
auf
ihm
so
einer
OBR 90er Party und da sind so drei, vier Live-Acts, da ist Oli P. dabei. Insofern kann ich ihm sagen.
Oli, was ich dir mal gesagt haben wollte. Also pass mal auf.
Meine
ist Freundin ja alles,
Nora.
Das ist ja alles in Ordnung. Aber eine Sache habe ich. Nein, sag das bitte nicht.
Wenn du willst, ich habe ein paar serbische Kumpels, die können das beheben für dich.
Nein, das ist doch schon Aufruf zur Gewalt. Oder wie nennt man das?
Und Bodyshaming sowieso. Bodyshaming und Gewalt.
Tooth-Shaming.
Das ist auf jeden Fall eine Kombination. Tooth-Shaming. Ja, die können ja nichts dafür, dass sie kleine oder große Zähne haben.
Ja, ich weiß, Mann.
Sei doch nicht so.
Ich sag doch, ich bin intoleranter Kackarsch.
Ja.
Da bin ich, hallo.
Du sagst doch immer so, ich sag so, coole Schauspieler, oder? Und du sagst, ja, aber guck mal, die Augen so. Die Augen stehen zu weit auseinander. Oder die Augen sind zu viel dicht beieinander. Oder das Gesicht ist viel zu klein für den Kopf und so.
Ja, bei Anne Hathaway.
Das ist doch trotzdem eine gute Schauspielerin, Mann.
Nein.
Anne Hathaway.
Ja.
Jetzt muss ausgerechnet die zur schönsten Frau des Jahres dieses Jahr gekürt worden ist.
Ja,
mit
das kann
45
ja sein.
Oder so. Und
aber
zu Recht.
Sie hat große Augen und einen großen Mund, aber das ist alles nah beieinander und nur so unten am Kopf. Nur so hier.
Da ist erstmal viel Freiraum ums Gesicht drum, weißt du, ja.
Da ist so viel Raum für Notizen.
Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich finde ihre Nase drauf. Ziemlich markant auch.
Auf ihre Nase, die kann ich jetzt gerade gar nicht visualisieren.
Das ist alles ein bisschen größer bei ihr, aber
große
ist trotzdem
Augen,
schön.
Großen Mund. Und die hat ja jetzt so diese, sie macht ja jetzt immer so ihre geflochtenen Zöpfe, dass sie so gelüftet aussieht. Dadurch sehen die Augen noch größer aus.
Okay. Muss
man drauf achten. Das ist jetzt alles in euren Gehirnen.
Wie findest du die Lifting-Ära der vielen Stars, dass sie so leicht verändert aussehen?
Ja, da bin ich auch ein bisschen hin und her gerissen, weil bei manchen sieht es halt richtig gruselig aus und bei manchen sieht es gruselig gut aus.
Nenn mal gruselig gut und gruselig schlecht.
Na, ich glaube,
jetzt
die.
Kommt Lindsay Lohan wieder.
Die, ja, ja, Lindsay Lohan ist ja so das beste Beispiel, die vor 10 Jahren gruselig schlecht aussah und inzwischen gruselig gut aussieht und keiner so genau weiß. Die haben ja dann, es gibt ja manchmal auf TikTok dann so eine Auflösung, wo dann gesagt wird, die hat das, 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 das und dann sind das so 10 Eingriffe, wo ich denke, Bruder, die war ein halbes Jahr dann out of order oder was? Okay. Bei Anne Hathaway soll es tatsächlich wirklich so sein. Die hat mal irgendwann neulich auch so ein Video gepostet. Die nimmt sich hier so unter den Haaren hinten, macht die so rechts und links so bei der, wie nennt man das hier?
Macht die Löcher oder?
Schläfe?
Ja.
Nee, da flechtet die so kleine Zöpfe wirklich und dann ziehen die diese Zöpfe, also die nehmen die oberen Haare, klappen die so hoch, dann ziehen die die Zöpfe hier fest und dann legen die die Haare wieder drüber einfach.
Was?
Die hat doch Kopfschmerzen nach 10 Minuten, Junge.
Was? Wirklich?
Das ist wohl ihr Ding so. Und die wir ja beide so doll lieb haben, warte, Emma Stone. Da ist ja auch ganz viel los im Gesicht, aber auch auf gut eigentlich. Und dann ärgere ich mich wieder darüber, dass ich es gut finde. Und ich denke, Bruder, werd doch einfach alt. Aber ja, und dann sehen die halt aber so. Und dann will man so wissen, was haben die gemacht? Irgendwas Fadenlifting oder was? Ich habe
ja, also ein paar von denen. Also wir haben neulich Disclosure Day gesehen mit Emily Blunt. Das bewegt sich auch gar nichts mehr im Gesicht. Also das ist ja... Die war ja nur auch schön.
Ja. Ja, die ist immer noch schön, finde ich.
Nee,
oh, ganz negatives Beispiel ist diese Nicole Kidman. Da habe ich auch neulich ehrlich erst diese Serie angefangen, Scarpetta oder was?
Okay.
Scarpetta wahrscheinlich.
Scarpetta.
Nee, ja.
Verstehst du?
Ja, ja, ich hab das. Die sieht ganz komisch aus. Und habe ich jetzt auch gerade, die macht auch so komische Sachen. Erinnerst du dich an dieses Meme, wo sie so ihre Ringe schonen wollte und dann geklatscht hat wie so eine Seerobbe?
Ja, ich hatte mich an
so,
das Meme. Ja. War das
jetzt,
nicht mehr der Oscars?
Ja, ich weiß nicht. Irgend so eine Verleihung muss es gewesen sein.
Wie eine Seerobbe.
Und jetzt gerade mal wirklich so ganz vorsichtig, damit die Ringe nicht aneinander klatschen.
Es ist nicht so, dass Seerobben vorsichtig klatschen. Einfach nur ein bisschen unbeholfen.
Ja. Und jetzt habe ich gesehen, sie war ja bei Wimbledon irgendwie im Publikum. Und dann hat die so super random ihre Sonnenbrille auf und die Haare aber da drunter teilweise. So, keine Ahnung, ob es da sehr windig war und sie nicht wollte, dass ihr Pony ins Gesicht fliegt.
Könnte
oder
natürlich
was?
Auch sein, dass sie die Haare irgendwie fixiert hat.
Bruder, warum ist die so komisch?
Das ist ja so wie die Leute, die sich die Ohren unter die Baseballmütze klemmen. Das finde ich auch komisch.
Hä?
Ja, es gibt Leute, die klemmen sich halt den Oberteil der Ohren so unter die Mütze.
Ich habe ein Basecap, das ist mir ein bisschen zu groß. Da ist es dann manchmal. Das habe ich aber nur im Garten auf.
So ein 4 Meter.
In Wirklichkeit ist es ein Sombrero.
Ja.
Nein, ja, das passiert. Stimmt, aber das trage ich nicht oft, weil es mir zu groß ist.
Ja gut,
das
ist ja was anderes. Dann
das macht man
rutscht
dann
ja
nicht.
Dann ist ja automatisch über den Ohren, wenn jetzt die Mütze zu groß ist. Das ist ja was anderes. Aber es gibt halt Leute, die haben halt eine passende Mütze, aber klein nicht
der,
so die Ohren da
der
drunter.
Style einfach vielleicht. Ja, okay.
Super seltsam. Hast du auch nie gesehen?
Nee, achte ich ab jetzt drauf, so wie du ab jetzt auf Anne Hathaways kleine geflochtene Zöpfe achtest.
Werde ich machen, ja. Wenn ich König von Deutschland bin.
Was?
So geht der Text.
Ja.
Daran muss ich immer denken, wenn ich sage, werde ich machen.
Ach so.
Würde ich machen.
Wenn ich König von Deutschland
Ja, Rio haben wir auch untergebracht. Es wird viel gesungen heute, wie ihr merkt.
Entschuldigung,
aber,
ist mein Gehirn.
Ist kein Problem, es ist heiß und warm und wir kennen uns. Wollen wir Filme rezensieren?
Los geht's, du fängst an.
Ich fang an?
Ja.
Hast du bestimmt. Okay. Pass auf, ich habe hier eine sehr übermäßig erfolgreiche Filmreihe, die ich hier fortsetze. Und die mit dem Teil hier praktisch die 2 Milliarden Einspielgrenze gesprengt hat. Also super krasses, kassenerfolgreiches Ding. Und ich rede über das Finale, was in 2 Filme geteilt worden ist. Ähnlich wie bei Harry Potter und Twilight haben die das hier auch gemacht. Und ursprünglich wollte ich hier eine Mogelpackung reinbringen und wollte die eigentlich das komplette Finale hier bringen, also 2 Filme in einem rezensieren. Aber aus Zeitgründen habe ich es nicht geschafft, den zweiten Teil dieses Finales zu sehen, deswegen rede ich nur über den ersten Teil.
Was ist, wenn der jetzt aber exorbitant kacke ist?
Ja, den bringe ich ja noch, den zweiten Teil. Ich bewerte die ja jetzt separat.
Ach so, du hast, okay.
Verstehst du? Ursprünglich hätte ich die beiden zusammengezogen, hätte gesagt, so ja, der erste Teil des Finales war gut, der zweite Teil war kacke, jetzt halt nur die erste Halbzeit.
Naja, okay.
Ja, ich rede jetzt nur über die erste Halbzeit vom WM-Spiel. Die Tribute von Panem, Mockingjay, Teil 1.
Habe ich das gesehen?
The Hunger Games. Hast du die Tribute von Panem gesehen, die Serie? Ich habe keine Ahnung, weil wir waren nicht zusammen im Kino. Ich habe davon gar nichts im Kino gesehen, sondern habe es irgendwann mal zu Hause nachgeholt. Und arbeite mich da durch.
Ich glaube, 1 oder 2 vielleicht habe ich gesehen. Okay.
1 oder 2 hast du gesehen, aber kannst dich nicht so richtig dran erinnern.
Mm-mm.
Also bist du dann, also wenn du 1, 2 Teile gesehen hast, bist du ja zu Mockingjay gar nicht durchgekommen.
Vielleicht nicht. Das klingt falsch.
Das ist übrigens auch so. Mockingjay ist auch so ein Ding, wo ich immer an ein Internetvideo oder ein Internet, Meme denken muss.
Ich weiß, was du zitieren willst. Welches? Warte, wir machen mit verteilten Rollen. Du bist die Person, die fragt und ich bin der Vogel, der antwortet.
Okay. Look, is that a mockingbird?
Look, is that a mockingbird?
Danke. Das ist so gut. Das, ist irgendwas, wo du
das siehst. War der Beweis, dass wir uns ein Gehirn teilen.
Auf jeden Fall. Das ist so, ich dachte, ich wäre einzig, das witzig für dich.
Nein, ich liebe das.
Ist das ein Mockingbird? Das ist so geil. Ja, deswegen der Titel unglücklich gewählt, aber gut, was soll's. Regisseur Francis Lawrence, nicht verwandt oder verschwägert mit der Hauptdarstellerin, wohlgemerkt, aber hat schon mit ihr einige Male zusammengedreht. Unter anderem haben wir im Kino Joy gesehen und wir haben Red Sparrow, weiß nicht, ob wir den zusammen im Kino gesehen haben, aber bei beiden Filmen spielt Jennifer Lawrence die Hauptrolle. Mhm. Ist aber auch der Regisseur von Constantine mit Keanu Reeves und hat neulich The Long Walk gemacht. Diesen Film.
Ah, Stephen King Film.
Genau, dieses Stephen King Film, Todesmarsch. Ja, die ist auch von ihm.
Mhm.
Und jetzt zum Cast. Ich nenne mal erstmal die Leute, die man aus den vorigen Teilen kennt. Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen ist natürlich wieder im Zentrum, ist die Hauptrolle. Josh Hutcherson spielt wieder diesen Peter.
Mhm.
Liam Hemsworth spielt mit. Woody Harrelson ist wieder dabei. Philip Seymour Hoffman in seiner letzten Rolle.
Mhm.
Da gibt es noch am Ende bei den Credits eine Danksagung und ein Farewell-Abschied.
Mhm.
Sam Cleveland ist wieder dabei. Elizabeth Banks ist wieder dabei. Jeffrey Wright, Stanley Tucci. Und natürlich als Oberbösewicht President Trump, beziehungsweise, President Snow, Donald Sutherland.
Mhm.
Ja, der auch mittlerweile verstorben.
Mhm.
Und ein paar will ich nicht verraten, aber zwei, drei Neuzugänge sage ich gleich mal. Ich will mal damit einleiten, ich kann natürlich hier nicht irgendwie die Inhaltsgabe des dritten Films zusammenfassen, ohne jetzt irgendwie so ein bisschen die ersten beiden Teile anzureißen. Deswegen gibt es hier so kleine Spoiler. Also jemand, der hier noch gar nicht eingetaucht ist, beziehungsweise die Reihe komplett noch sehen will, der kann hier gerne vorgeben zu nächsten Filmen, den Nora dann rezensiert. Aber hier kann es vielleicht zu ein, zwei Spoilern für die vorigen beiden Teile kommen. Dir ist wahrscheinlich egal, ob ich jetzt so ein bisschen raushaue, was so im Teil passiert ist, oder? Also, die Hunger Games wurden ja am Ende beziehungsweise im Showdown von Teil 2 begraben, weil Katniss Everdeen zerstörte so ein bisschen dieses Schutzschild der Hunger Games. Und dadurch können die nicht mehr ausgetragen werden.
Mhm.
Und damit beendete sie diese fiese Olympiade, was ich übrigens gut finde, weil man dann wegkommt von diesen eigentlichen Hunger Games und nicht, dass es jetzt wieder zum dritten Mal irgendwie so eine Olympiade gibt, wo man dann um Leben und Tod kämpfen muss. Das ist ja so wie Prison Break dann, wo die zum 14. Mal aus dem 14. Gefängnis ausbrechen müssen. Und du denkst,
ist er jetzt tot oder nicht tot, kommt wieder raus. Ja.
Genau, insofern entfernen sich davon ein bisschen und machen hier ein neues Fass auf, was ich schon mal ganz cool finde, so rein von der Kreativität. Katniss findet Zuflucht bei so einer Rebellentruppe, angeführt von, und die ist zum Beispiel neu dabei, Alma Coyne, die wird gespielt von Julianne Moore. Ihre Kinder natürlich große Fans von den Büchern von Susan Collins. Und deswegen haben die gesagt, Mama, da musst du unbedingt mitmachen. Die rechte Hand von ihr und so der Mann fürs Grobe wird gespielt von Mahershala Ali.
Mhm.
Den magst du ja auch.
Ja.
Und dritter prominenter Neuzugang, jetzt hatten wir Game of Thrones gerade, die ist so ein bisschen die Regisseurin, Aufnahmeleiterin hier in dem Film, Natalie Dormer.
Ah ja.
Die kennt man ja auch aus Tudors und unter anderem Game of Thrones und so ein paar anderen Filmen und Serien. Warum braucht man eine Regisseurin? Das Ding ist, als Gegenschlag dafür, dass Katniss praktisch diese Hunger Games zerstört hat, hat President Snow viele Distrikte dem Erdboden gleich gemacht. Und wir sehen Katniss, wie sie halt geschockt irgendwie über Leichenberge läuft und Häuserruinen, eigentlich komplett irgendwie ihre Heimat zerstört worden ist.
Mhm.
Und im Untergrund dieses District 13, da findet Katniss praktisch Zuflucht bei dieser Rebellentruppe, die ich gerade erwähnt habe, um diese Präsidentin und so. Und die wollen sie als Symbol für Hoffnung praktisch vermarkten. Und deswegen werden auch so Videos erstellt, weißt du, mit Natalie Dormer als Regisseurin, wo sie halt so irgendwie in so einer computeranimierten Welt irgendwie so irgendeinen Spruch in die Kamera schreit, weißt du, und dann die Leute so zum Kampf aufruft gegen President Snow und seine Faschisten praktisch, sein faschistisches Regime. Ja. Das hat dazu geführt, dass übrigens in China der Film keinen Kinostart gekriegt hat.
Damit keiner auf dumme Ideen kommt.
Naja, weil die Message zu politisch war, weißt du, die sie gezeigt haben. So, man könnte halt irgendwie an die Hongkong-Proteste denken, so der Vergangenheit und wo dann auch für mehr Demokratie protestiert worden ist und wo dann die Leute auf die Straße gegangen sind und das wollten die nicht nochmal vorrufen. Deswegen haben die den Film einfach mal, haben sie den Kinostart einfach mal irgendwie untersagt. Und ja. Und jetzt geht es darum praktisch, dass dieser Mockingjay von den Rebellen als Hoffnung jetzt praktisch propagiert wird und beworben wird und President Snow wiederum in seinem faschistischen Regime verbietet sämtlichen Umgang und sämtliche Kontakte zu Katniss Everdeen, weil die jetzt das große Feindbild ist, und sagt halt, jeder, der halt irgendeinen Kontakt zu ihr hat oder sie irgendwie supportet in irgendeiner Hinsicht oder irgendwas Positives über sie sagt und die bekommen das mit, spielt halt mit seinem Leben.
Mhm.
Und das ist so die Story von dem ersten Teil von Mockingjay.
Mhm.
Und jetzt noch ein kleiner Spoiler. Peter ist ja so ihr bester Freund, gespielt von Josh Hutcherson, und bei dem wusste man nicht, hat er den zweiten Teil überlebt. Und jetzt gibt er relativ weit, am Anfang des Films gibt er ein Interview, wo President Snow ihn praktisch interviewt, und das wird dann über die ganze, ins ganze Land irgendwie übertragen, und er wirkt irgendwie verändert. Er wirkt so ein bisschen ferngesteuert.
Mhm.
Weil er erzählt auf einmal, er ist auf einmal pro, so, weißt du, was die Unterjochung von President Snow angeht, und schießt so ein bisschen gegen die Rebellion, gegen Katniss Everdeen und so. Und sieht auch nicht mehr so aus, wie er vorher aussah, abgemagert und so. Und da ist natürlich auch noch nicht ganz klar, was mit dem abgeht.
Er wurde manipuliert.
Vielleicht wurde er manipuliert, ja. Und keine Jugendbuchreihe, wir kennen das ja aus Harry Potter, kommt irgendwie aus ohne so eine Dreiecksbeziehung, weißt du. Und hier ist es halt so Katniss und Josh Hutcherson, und dann hat sie noch Liam Hemsworth, mit dem sie am Anfang der Reihe zusammen war, der auch immer wieder in the picture ist. Und zwischen diesen dreien gibt es halt auch so ein bisschen Hin- und Hergeplänkel.
Mhm.
Ja. Liam Hemsworth übrigens gesagt, als man ihn gefragt hat, so was die härtesten Szenen im Dreh sind, hat er gesagt, es waren tatsächlich die Kussszenen mit Jennifer Lawrence, weil die mit Absicht vor jeder Kussszene sich Liter beziehungsweise kiloweise Thunfisch und Knoblauch irgendwie reinpfeift und das super lustig findet, das vor Kussszenen zu machen, und das war für ihn natürlich
absolut Albtraum. Das traue ich ihr zu, ja.
Ja, das ist so ihr Humor, traue ich
ihr
auch zu.
Süß, ja.
Die ist schon auf jeden Fall sehr lustig. Ansonsten alles sehr groß aufgezogen, der Titelsong von Lord, die Musik von James Newton Howard und
wie heißt der Song von Lord, weißt du das, oder bringe ich dich jetzt in die Bredouille?
Das habe ich mir jetzt tatsächlich nicht aufgeschrieben, aber kann ich dir natürlich sagen.
Weil ich weiß, dass auch irgendwann so ganz viel zu doll zu irgendeiner Weihnachtszeit dieser Song von Jennifer Lawrence selbst doch auch so ein krasser Hit war, so random.
Ja, der war
auf
Platz 1 der iTunes-Charts, auf jeden Fall, den sie gesungen hat, und sie hasst singen. Und
Und das, sie singt so schön wie ich. Jetzt habe ich schon wieder gesungen, siehst du? Wir machen einen Sing-Count am Schluss. Das ist jetzt das Gewinnspiel. Wer mitgezählt hat am Schluss der Folge, wie oft wir gesungen haben, kriegt.
Korrekt.
Ein Shoutout mit dir, von dir im nächsten, in der nächsten Folge.
Nee, von dir ein Shoutout.
Nee, von dir ein Shoutout.
Dann finde ich.
Immer dreimal mehr wie du.
Yellow Flicker Beat.
Song
von Lord.
Ja, ja, okay.
Kennst du auch?
Ja.
Ja. Die ist
ja das sind ja dann alles irgendwie so Hits gewesen, die ja dann auch so durchs Radio waberten.
Ja, ja, voll. Also alles groß aufgezogen. Ja, ich kann auch die Autoren, habe ich noch nicht erwähnt, weil Peter Craig ist einer der Autoren.
Mhm.
Und der war zum Beispiel der Writer von Top Gun Maverick oder The Town.
Mhm.
Mit Ben Affleck, das Ding. Also ja, The Batman hat er stark geschrieben, den letzten. Mhm. Also schon große Filme geschrieben. Und der zweite Autor, das finde ich super interessant, Danny Strong, den ich aus Billions kenne. Ich weiß nicht, ob du Billions geguckt hast, die Serie?
Mm, ich glaube nicht.
Da hat er halt eine durchgängige Rolle, und den kenne ich halt vor der Kamera, aber der hat halt voll viel auch geschrieben für Dope Sick und für Empire und so andere Serien und so. Und der hat hier für die beiden Hunger Games Mockingjay Part 1 und Part 2 hat ja auch ein Drehbuch-Credit, was ich ganz interessant finde, weil ich wusste nicht, dass der schreibt.
Ja.
Fand ich auch witzig. Ja, und ich habe ja schon gesagt, 2-Milliarden-Grenze wurde gesprengt mit dem Film.
Mhm.
Der Film an sich hat ein Budget von 125 Millionen gehabt und hat 760 eingespielt.
Warte, ich versuche zu 25 Millionen hat er gekostet, 760 eingespielt, das ist sehr, sehr, sehr viel mehr.
Das ist sehr gut, ja. Der hat praktisch ein Drittel von diesen 2 Milliarden eingespielt, also die haben alle so in dem Dreh, das war eine sehr erfolgreiche Reihe, die haben eine Menge.
Haben die nicht auch ganz viel in Berlin immer gedreht und drehen jetzt auch gerade wieder irgendwas, also Messegelände und hier diese klassische U-Bahnhof, was ist das, Messedamm und Tempelhof und so?
Busbahnhof. Am Busbahnhof
drehen. Am Zopp. Die drehen am Zopp. Flughafen Tempelhof auf jeden Fall.
Ja.
Und am Messegelände im ICC, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob die auch diesen orangen U-Bahnhof da Messedamm benutzen, aber da wurde doch ganz viel auch in Berlin gedreht.
Ja, du hast recht, weil es gibt nämlich gerade einen neuen Film. The Hunger Games Sunrise on the Reaping heißt der.
Mhm.
Und das ist der Film, der gerade aktuell gedreht wird, der falsch auch in die Hange gibt.
Ich fahre oft da am Messegelände mit dem Fahrrad vorbei und da sind dann immer diese ganzen Sichtschutzzäune und diese großen weißen Transporter, wo so klar ist, da ist irgendwie eine Umkleidekabine drin und so.
Mhm. Ja, Da kannst du recht haben. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass im Bild, aber auch wieder ein krasser Cast, Alter. McKenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Maya Hawke, Ralph Fiennes, Kieran Culkin.
Oh mein Gott.
Glenn Close, Lily Taylor.
Was?
Kann sich sehen lassen. Billy Porter.
Wo chillen die alle, wenn die am Messegelände drehen? Ah, dann wohnen die wahrscheinlich trotzdem irgendwo im Waldorf oder so.
Naja, die werden nicht im Messegelände zelten.
Hier in der Kastanie. Kastanienallee da, Westend.
Kastanienbaum. Die haben sich Zork. Alle in der Kastanie breit gemacht.
Nee, es gibt wirklich so eine, das heißt so zur Kastanie oder so.
No, I'm Glenn Close. Okay. Wir sind nicht allein hier.
Hallo.
Ist mir gerade eingefallen.
Hallo.
Ja, und was soll ich dir sagen? Also ich war ja tatsächlich überrascht, wie gut ich den ersten Teil fand. Mhm. War ein fulminanter Einstieg in diese Reihe und war dann doch überrascht, dass das eben nicht Divergent ist oder irgendeine von den Reihen, wo ich reingeschnuppert habe und dachte so, Alter, nee, was ist das für ein Scheiß? Sondern das war so eine Jugendbuchverfilmung, die ich wirklich cool fand. Ich finde Jennifer Lawrence auch als zentrale Rolle fand ich interessant. Aber jetzt ist sie so ein bisschen so der, naja, sie guckt halt bedröppelt in die Kamera, ein bisschen dramatisch und so weiter. Und manchmal wächst sie halt über sich hinaus und wird dann so ein bisschen, dann wird es so heldenhaft. Also das sind so ihre beiden Facetten in dem Film. Aber die Nebenfiguren um Philip Seymour Hoffman und auch Stanley Tucci und so als Moderator, ziemlich immer bunt gekleidet und so, die sind um einiges unterhaltsamer als jetzt die zentrale Figur von Katniss. Und die Serie lässt auch ein bisschen nach. Also die Filme sind teilweise viel zu lang geworden. Also der geht jetzt 2 Stunden, der erste Teil dieses Finales, geht noch. Aber der zweite Teil, glaube ich, des Finales geht irgendwie auch 2,5 Stunden oder so, irgendwas in dem Dreh. Deswegen habe ich das auch nicht mehr hingekriegt. Also ein bisschen langgezogen, ein bisschen unspektakulär. Die Action ist ganz nett, aber so richtig mitgerissen wirst du jetzt nicht bei dem Film, wie ich finde. Also man kann sich die gut angucken. Es sind auf jeden Fall ist ein großes Production Value. Die CGI ist so ist schon gut, aber jetzt auch nicht immer. Mhm. Auch nicht in allen Momenten.
Von wann ist denn der Film?
Der ist von 2014.
Ha. Huh.
Ja. Hat auch, und auch wenn sie über Leichenberge steigt und da überall so Totenschädel liegen, ist da trotzdem irgendwie eine Altersfreigabe von 12 gegeben, weil das ist ja immer noch irgendwie, ist ja trotzdem irgendwie alles jugendfreundlich und du siehst jetzt nicht allzu viele Köpfe fliegen oder so.
Okay.
Ja. Und das ist der erste Teil dieses Finales von den Attributen von Panem, den ich jetzt gesehen habe. Also, bin jetzt nicht komplett euphorisch, kann man machen, aber haut mich jetzt nicht komplett von den Socken, weil du musst ja Punkte raten, wie du weißt. Und du bist ja jetzt Team Lead. Weil ich bin ja in jeder Folge und ich kämpfe praktisch gegen den Rest der Republik.
Ja.
Und am Monatsende wurden praktisch alle Gäste zusammengezählt mit den Folgen, die ich mit Lee mache, die Support-Episoden. Und das Gesamtergebnis bringt dann den Sieger. Ja, no pressure.
Ja.
Aber ich nenne noch die anderen Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe. IMDb ist bei einer 6,6. Er hat einen Metascore von 64, also ist jetzt alles nicht die Welt. Und Letterboxd ist bei einer 3,4. Und jetzt musst du raten, wo ich gelandet bin. Ja. 1 bis 10 mit halben Punkten. Nee, 0 bis 10, Entschuldigung. Könnte auch eine 0 sein.
Ja, ich sag, du bist so ganz medium impressed. Vielleicht so eine 6,5.
Soll ich die 6,5 einloggen?
Bitte log die 6,5 ein.
Sicher?
Ja.
Wollen wir nicht nochmal darauf rumdenken?
Wenn du so fragst. Nein, ich bleibe bei 6,5.
Ja, gute Entscheidung. Im Gegensatz zu 7 bist du auf jeden Fall näher dran. Ja? Das ist eine glatte 6 geworden.
Ah, okay.
Also 0,5 daneben, aber nah dran. Also 6 Punkte für den ersten Teil. Tribute von Panem. Mockingjay, beziehungsweise The Hunger Games, Mockingjay Part 1. 6 Punkte von mir.
Okay. Und der zweite, der kam dann irgendwann 3 Jahre später oder was? Oder?
Nee, ich glaube sogar, die kam im gleichen Jahr, wenn ich mich nicht täusche.
Ach, krass, okay.
Nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Ich rufe den mal auf. Da ist er. 2015, ein Jahr später. Ja, 2 Stunden 17, also nicht ganz 2,5 Stunden, aber.
Ja, aber überleg mal, wenn man, also ja, das ist ja auch das, was man irgendwie sagt, dass heutzutage die, also 2014 ist ja nicht mehr heutzutage, aber dass es so ganz schwer geworden ist für Filmemachende im Vergleich zu Serien, wo es einfach viel mehr Zeit gibt, sich auszubreiten.
Klar.
So einen kleinen, stabilen Film.
Die Leute hier von Stranger Things und Euphoria haben sich ja besonders viel Zeit gelassen. Die hatten 5 Jahre Zeit, da ihre Leute altern zu lassen und ihre Drehbücher zu schreiben. Also manchmal liegt da sogar zu viel Zeit dazwischen. Aber generell geht das.
Krass. Okay.
Muss ja ein Albtraum sein für die Binger, wenn die da 5 Jahre warten müssen auf eine neue Staffel. Aber
ja, das stimmt.
Aber es, weil ich jetzt gerade irgendwie den zweiten Teil aufgerufen habe, also schneidet ähnlich ab. So Metascore 65, hier habe ich 64. IMDb 6,6, der hat auch eine 6,6, der zweite Teil. Also,
ah, also zumindest kein großer, wie nennt man das dann da? Einbruch.
Kein Einbruch, aber auch kein Sprung jetzt nach oben, ja, dass man sagt, jetzt im Finale drehen die nochmal richtig auf und der Metascore ist von 64 auf eine 80 gesprungen oder so. Nee, das ist alles so.
Okay.
Aber im Grunde ist ja auch so ein zweigeteiltes Ding, ist ja auch ein Film. Also er endet schon mit einem Cliffhanger. Weißt du, so am Ende ist schon so eine Szene, wo du sagst, okay, wie geht's weiter? Aber im Grunde ist es ja ein langer Film.
Mhm. Okay.
Ja. Fine. Genug von Panem und jetzt wo auch immer es hingeht.
Ja, mir fehlen wahrscheinlich, ich habe das jetzt gerade schon wieder gemerkt, mir fehlt wahrscheinlich schon wieder die Hälfte der Informationen.
Du siehst aus wie eine Nachrichtensprecherin, ne? Guck mal, hat sie da ausgedruckt, auch, Blätter da.
Ja, aber das Lustige ist, ich will ja jetzt nicht so, ich halte es
jetzt nicht.
Hast
du da schwarze Schrift, damit ich da nicht durchgucken kann?
Nee,
oder
eben
was?
Nicht, weil ich habe in meinem Computer bei der Arbeit diesen Dark Mode, weil das angenehmer für die Augen ist. Ich bilde mir ein, die Blaulichtfilter-Scheiße. Ich brauche dunklen Computer immer und habe alle Programme auf Dark Mode umgestellt.
Okay.
Und dann drücke ich so auf Drucken und Bruder, er macht das ganze Blatt schwarz und weiße Schrift. Das war gar nicht mit Absicht.
Vor allem verbrauchst du die Druckerpatrone
passiert.
Ja dann.
Ja, eben. Ist einfach passiert.
Einer Minute.
War nicht Absicht, wirklich nicht.
Das ist nicht sehr umweltfreundlich.
Nee, total verschwenderisch.
Aber gut, so ist es.
Ja. Also ich habe
deine Seele ist schwarz, deswegen wird's immer alles dunkel haben. Darth Vader.
Ich habe keine Informationen über wie viel das dir kostet hat, weil ich sowas weiß ich nicht, habe ich vergessen.
Also da kann ich jetzt auch nicht helfen, dass du das jetzt von jedem Film weißt.
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich habe The History of Sound habe ich dabei.
Oh.
Hast du den gesehen? Weil ich weiß, dass ich ihn alleine geguckt habe und zwar absichtlich. Ich hatte so richtig Bock, alleine zu flennen und es hat so gut funktioniert.
Hast geflennt?
Mhm.
Ich habe davon gehört auf jeden Fall, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Okay, aber also...
War das im Kino?
Ja.
Ah, Nora hat auch eine York-Karte.
Ja, ja, ja. Und es ist auch gar nicht lange her. Ich glaube, es war jetzt wirklich im Mai oder so, dass der kam. Und da war ich aber, glaube ich, schon spät. Weil genau, ich wollte den unbedingt gucken und irgendwie dachte ich, ich gehe jetzt los. Es war ganz, ich gehe jetzt los und guck den jetzt und flenne jetzt. Ich weiß, ich bin in Jogginghose gewesen, so.
Alter, ist der nicht auch mit Josh O'Connor?
Ja.
Ey, der ist in jeder Folge von uns. Wir hatten den, letzte Mal hatte ich den bei God's Own Country. Das war sein Durchbruch. Das war noch vor The Crown und so weiter, hat er den gedreht.
Ja.
Dann hatten wir Disclosure Day in der gleichen Episode. Jetzt bringen wir wieder Josh O'Connor.
Siehste?
Lee meinte schon, der geht Richtung Chalamet, dass der so überpräsent ist gerade.
Ja, aber das hatten wir ja auch neulich, als wir Trailer hatten, wo dann irgendwie Zendaya in jedem Film gerade mitspielt, Robert Pattinson.
Oder beide zusammen.
Oder beide, ja, wo du noch gesagt hast, dieser Note. Dabei ist er ja die, okay, was? Also Josh O'Connor spielt mit und Paul Mescal, der ja auch sehr präsent ist momentan.
Ja.
Den hatten wir ja auch als Shakespeare gerade erst auf dem Schoß bei Hamnet.
Das stimmt, die beiden sind schon
Die Kombi aus den beiden. Also, The History of Sound, ja, das ist so ein, ich glaube, man nennt es offiziell wirklich wie so ein Schinken ein bisschen. Es ist auf jeden Fall ein Historiendrama. Warum holst du jetzt einen Stift?
Ja, weil ich doch mitschreiben muss, was du hier für Filme bringst
und
wie du die bewertest.
Ach so, mich abgelenkt. Und das spielt während des Ersten kurz nach dem Ersten
abgelenkt,
Weltkrieg.
Weil ich einen Kugelschreiber daraus solle.
Ja, weil ich dachte...
Habe ich gerade was passiert, wenn ich hier eine Rolle vorwärts mache?
Dann kriegst du 20 Euro von mir.
Das, ja.
Kurz nach dem Ersten Weltkrieg spielt es und es geht um Lionel und David, also gespielt von Paul Mescal und Josh O'Connor. Mhm. Und die sind beide Schüler in Neuengland oder überhaupt in Großbritannien. Und der eine kommt aber nicht von da.
Warte mal.
Er ist nicht
Neuengland
von da.
Neuengland ist aber nicht Großbritannien.
Ja.
Ist es jetzt New England in Amerika?
Nee, die gehen dahin auf Reisen.
Also wir
aber
sind schon
vorher,
in Great Britain.
Ja, vorher sind sie in Great Britain. Habe ich das? Diese Information habe ich nicht passabel. Die habe ich nicht.
Hast du überhaupt irgendwelche Informationen passabel?
Nee, weil, ja, das ist ja das Schlimme. Ich merke mir ja immer nur die Hälfte von den Sachen. Entschuldigung für alle Hälfte Dinge, Informationen, die ich jetzt bringe.
Das ist wie Mockingjay Teil 2. Wir reden dann über die andere Hälfte, reden wieder.
Also der eine ist nicht von da und kommt von weit her dort zur Schule und der andere ist von da. Und die treffen sich in der Schule. Da gehen die zur Schule und da treffen die sich, dann werden die
sind
Freunde.
Sind die nicht schon 30?
Nein, eben, die sind jung. Also die sind
ach,
so,
das ist so ein Rückblick.
So wie so Studium erstmal.
Ah, sind das andere Schauspieler oder?
Nee, das sind die.
Okay.
Und dann merken die halt auch in so einem ganz, in einer ganz wunderschönen Szene, das ist so eine ganz urige, wie so eine Kneipe mit so Holzboden und da steht ein Klavier und da steht ein Aschenbecher drauf und dann haben die alle ihre schönen Haare, weil wir reden ja kurz nach dem Ersten Weltkrieg, wahnsinnig ansehnliche junge Männer, viele nur Männer auch die ganze Zeit. Und dann sitzt er da am Klavier und spielt so ein bisschen und dann kommt der andere dazu und dann gucken die sich so in die Augen und dann ist es immer, du siehst so kleine Glitzersternchen in den Augen und dann rauchen die viel zu viel ihre selbst gedrehten Zigaretten und dann ist da der Rauch überall und dann haben die alle Lederschuhe an und sehen schön aus und freuen sich ihres Lebens und singen gemeinsam irgendwann und sitzen dann gemeinsam irgendwann am Klavier. Das ist so richtig so, ach guck, so man ist so, ach guck. So, und dann werden die Freunde und studieren zusammen und hängen auch zusammen rum und dann ist auch schnell klar, dass die ein Liebespaar werden, aber das darf ja natürlich in der Zeit ganz gar nicht sein. Das, nee. das gibt's ja nicht. Männer haben ja keine Gefühle, haben die ja gar nicht, dürfen die ja nicht haben. Mhm. Und der eine, genau, der wohnt nämlich auf so einer Art Farm irgendwo. Ich habe jetzt die Ortschaft nicht. Und der muss eigentlich seiner Mutter und auch seinem Vater richtig doll helfen, diese Farm am Laufen zu halten. So hier mit Kühe, was und so. Verstehe. Weißt du, der macht in Kühe.
Bei Gods Own Country war Josh Connor auch ein Farmer.
Siehst du, vielleicht ist
und
das
war
sein
der Farmer
Ding.
So und musste dann
vielleicht
so Kälber gebären ja, und so Sachen.
Ich unterschreibe nur, wenn eine Kuh auch mitspielt.
Vielleicht, ja.
Gibt es eine Kuh, dann bin ich dabei, mäßig. Und der andere ist halt so ein bisschen städtischer, hat da so seine Wohnung und dann übernachtet der immer so heimlich bei dem und ist ja so, ich muss los und so ein bisschen. Und dann sagt er aber zu seiner Mama, der bei der Farm wohnt, nee, wir gehen jetzt auf Reisen, wir haben jetzt eine Forschungsreise. Und alleine diese Forschungsreise ist so eine schöne Idee. Und man denkt auch oder man überlegt während des Films auch die ganze Zeit, ob das eine wahre Geschichte ist. Weil das so irgendwie historisch gut aufbereitet ist, sowohl was die Kleidung als auch überhaupt den gesamten Vibe des Films betrifft, weil deren Forschungsreise ist dann, durch Neuengland zu reisen und da die Leute zu interviewen und zu befragen. Und sich mit denen zu unterhalten, die sitzen da wirklich dann an den Küchentischen oder vor den runtergekommenen Holzhütten, unterhalten sich mit den Leuten und nehmen deren Volkslieder auf. Der eine schreibt mit die Texte und der andere bedient das Gerät. Und alleine das Gerät, Junge, es ist wirklich so ein großer Holzkasten und du denkst, was packt der jetzt aus? Und dann hat der so Zylinder aus Wachs, die der dann auf so dieses in Anführungsstrichen Vorgrammophon so aufspannt. Dann wird der Haken runtergesetzt. Dann kommt dieser riesige Schirm auf das Gesicht der singenden Person gerichtet und der Schall wird dann über diesen Schirm, über dieses umgedreht Grammophon mit der Nadel dann in diesen Wachszylinder eingeritzt. Das ist sozusagen die Art, wie die dann die Musik aufnehmen. Und der andere schreibt die Lyrics. Und so ziehen die so durch die Welt, haben so beide ihren kleinen Rucksack. Der eine hat auch noch so ein Kopfkissen bei. Und da gibt es so süße Szenen zwischendrin, die immer wieder dann klar machen, dass wir hier so ganz feinfühlig und emotional unterwegs sind. Weil zum Beispiel dieses Kopfkissen, was der eine in seinem Rucksack hinten drin hat, das hat einen mini kleinen Riss und da fallen immer so kleine Federn raus und der andere, ohne was zu sagen, sammelt die immer auf, die Federn, und steckt die so ein. Und das sieht man immer nur so und es wird aber gar nicht besprochen, sondern er nimmt einfach ohne darüber und weiß sofort so, ach guck mal, das ist so was ganz Süßes hier, das ist einfach was ganz, jetzt ist das, guck mal, schön.
Macht er nicht am Ende ein eigenes Kopfkissen daraus?
Nee, er strickt sich dann so einen Anzug und dann sieht er sich, nein.
So lauter Feder.
Genau, dann so gibt's halt irgendwann, dann also na klar, wie es dann so ist, dann sind die unterwegs, dann ist es Stress, dann egal wo die ankommen, werden die erstmal beäugt und keiner checkt so, okay, was wollen die, was, ich soll hier was singen, was soll denn die Scheiße, was ist das für ein Gerät? Also die haben natürlich, dann haben die natürlich so Auf- und Ab-Situation und dann streiten die sich und es ist ja auch anstrengend, so eine Reise, weil die schlafen dann wirklich auch bei Wind und Wetter und dann reden reden die teilweise 3 Tage lang nicht miteinander und weil die unterschiedliche Ansprüche dann haben an diese Forschungsreise und dann will der eine über Gefühle reden und der andere nicht und ach, das ist natürlich dann auch ganz dramatisch. Und dann gibt's irgendwann einfach auch so eine Szene, wo du siehst so, okay, die ganzen Federn nimmt er jetzt und dann steckt er die jetzt einfach da so rein in dieses Kissen und du weißt so, ah, guck mal, okay. Mhm. Jetzt hat er emotional vielleicht abgeschlossen. So, also es ist ganz
Symbolik.
Ja, und ganz fein und ganz schön. Und dann trennen die sich irgendwann auf. Also es geht über sehr viele Jahre. Teilen die sich auf und dann studiert der eine weiter und der andere hat dann aber eine Ehefrau und der eine geht dann wieder nach Hause zu seiner Mutter und dann stirbt die und dann muss der sich kümmern und dann ist der unterwegs und wird Lehrer und Sänger irgendwo hier jetzt auch die richtige Ortschaft einsetzen und du denkst so, okay, finden die wieder zusammen? Was ist jetzt mit denen? Werden die jemals wieder aufeinandertreffen? Wie geht's weiter? Mhm. Und ich muss kurz auf meine Notizen gucken, ob ich mir da noch was Wichtiges... Nee, genau. Der eine ist dann wie so verheiratet und hat ein Kind und ein Haus und alles ist da und der andere ist aber immer noch so suchend und schreibt Briefe.
Wie groß ist der Zeitsprung dazwischen?
Das habe ich jetzt in meinen Notizen erhofft, notiert zu haben.
Ja.
Habe ich aber nicht. Es gibt immer mal wieder welche. Mhm. Aber ich schätze mal, das müssten ja dann so 2 oder 3 Jahre mal sein. Also immer mal wieder kurz. Hm. Und dann aber irgendwann gibt es auch einen ganz großen Zeitsprung. Aber der kommt erst am Schluss. Weil du merkst halt, dass die sich beide gegenseitig nie vergessen. Die haben sich die ganze Zeit und dann erinnern die sich immer an diese Forschungsreise. Und dann war aber natürlich klar, wie random vorgeschoben ist diese Forschungsreise. Die wollten zusammen sein und Zeit miteinander haben, natürlich.
Also im Grunde genommen eine epische Liebesgeschichte.
Ja. Und deswegen, das ist, man überlegt die ganze Zeit, ob das eine wahre Begebenheit ist oder nicht. Weil irgendwann gibt's dann auch den Zeitsprung, dass dann der eine in das Haus kommt, wo der andere, nee, Quatsch, der will in die Schule, wo der eine dann Lehrer geworden ist, weil er den besuchen will, weil er beantwortet die Briefe nicht. Und dann suche ich den jetzt auf, dann gehe ich da jetzt hin. Und dann erfährt er natürlich, dass der ja gar nicht mehr lebt. Und findet dann aber raus, wo der wohnt und trifft dann die Ehefrau, die inzwischen einen neuen Mann hat und sagt so, ey, ich habe hier all deine Briefe. Willst du die haben? Und er so, nee, die Briefe will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur das Gerät mit den Zylindern, mit den Liedern drauf haben. Und dann sagt die, nee, ich weiß gar nicht, wo das ist hier. In dem Haus ist nichts. Also wenn ich es mal finde, kann ich es dir geben, aber jetzt gerade habe ich es nicht. Also geht der super traurig und gebrochen dann wieder nach Hause.
Okay.
Und dann gibt's wieder einen großen Zeitsprung. Und dann kriegt er halt irgendwann, klingelt's an der Tür, er kriegt Post, dann ist es dieser Kasten mit diesen Liedern, mit diesen Zylindern, wo die Songs drauf sind.
Jetzt, wie weit hast du denn jetzt erzählt? Also ist das jetzt...
Das ist dann das Ende des Films.
Ach, das ist schon das Ende?
Ja, ja. Okay. Aber es gibt halt dann immer wieder so diese Zeitsprünge und immer wieder, das ist so wirklich so dieses, ach, hätte ich doch mal. Und ich glaube, das soll auch so diese Moral des Films sein, dass man natürlich sich von seinen Gefühlen nicht beirren lassen soll und dass man vielleicht natürlich 3-mal überlegen soll, bevor man was macht, aber dann vielleicht doch auf seine Emotionen hören soll und das nicht verdrängen soll, weil das ist ja dann wie so eine ewige Suche nach einer Geborgenheit, die nicht kennen, weil zu der Zeit Männer, wie gesagt, ja gar nicht überhaupt allgemein keine Emotionen haben durften wahrscheinlich. Und es ist halt so schön, weil das wirklich auch so, manche Songs werden auch einfach komplett lange performt regelrecht und dadurch ist es aber voll so ein Gesamtpaket. Es klingt jetzt voll kitschig, aber dann sitzt du da wirklich mit denen quasi in irgendeinem Holzhaus an irgendeinem Küchentisch und da sitzt dann so eine ganze Familie und fängt dann an zu singen und zu klatschen und man sieht richtig, wie die das dann wirklich aber gerne machen und dann hören die sich das gerne an und dann merkt man, guck mal, denen hört sonst niemand zu. Also da ist so ganz vielschichtig und ganz fein richtig viel Emotion drin. Das mag ich sehr.
Was singen die denn da? 50 Cent irgendwas, oder?
Nee, wirklich irgendwelche uralten Volkslieder einfach. Ich weiß gar nicht, im Deutschen kennst würde man...
Von denen.
Nee, ich kannte gar nichts davon. Im Deutschen hast du wahrscheinlich so wie Hoch auf dem gelben Wagen oder irgend so ein... Obwohl das, glaube ich, auch ein richtig nationalsozialistischer Song inzwischen, weiß man das, weiß ich nicht. Also wirklich so richtige Volkslieder, die halt sonst nicht überliefert gewesen wären wahrscheinlich. Ich kannte nichts davon. Mm.
Also gibt ja dieses Oh Danny Boy oder so. Das, ja, genau. Den kennt man ja. Das ist ja
es
auch
gibt
so
ja genau. Das würde ich ja dann von, keine Ahnung, Willie Nelson, Johnny Cash oder irgendwer hätte das ja dann vielleicht mal irgendwann. Aber nee, ich kannte gar nichts davon.
Okay. Aber jetzt so das ganz große Drama jetzt irgendwie, dass da so, keine Ahnung, dass die jetzt irgendwie entdeckt werden oder so und dann zusammengeschlagen oder so. Also es gibt es jetzt nicht, sondern es geht mehr um die Gefühlsebene.
Ja, ja, weil man halt richtig merkt, dass die sich beide untereinander, das hat man ja dann auch öfter bei solchen Dramen, dass man könnte jetzt kaum sagen, einer mehr als der andere sich so zurückhalte, was machen wir hier überhaupt? So es ist von beiden ein bisschen so ein Ressentiment, weil die beide wissen, ey,
das ist falsch.
Ja, das können wir hier alles nicht bringen und nicht machen und so. Und das ist natürlich dann das, was dann nochmal so extra traurig macht, dass man sagt, ach Manu, guck, ihr habt euch doch auch lieb. Und dann, ach, dann geht der weg, verlässt seine Mutter, die aber eigentlich Hilfe braucht. Also ja, gut, steh für dich und deine Liebe ein, geh mit zu dieser Forschungsreise. So mäßig. Also da ist so viel drin und so viel los. Ich habe so viel geflennt, Junge, Junge.
Hat geklappt, ja.
Hat geklappt. Mein Plan ist in Erfüllung gegangen. Bei den Zuschauenden war es jetzt vielleicht nicht so doll so, dass die sich darüber gefreut haben, dass ihr Plan in Erfüllung gegangen ist. Außer bei Letterboxd. Letterboxd, die sind ja irgendwie immer ein bisschen, habe ich das Gefühl, ich bin ja noch relativ neu da, die sind emotionaler. Mhm. Letterboxd hat eine 3,7 von 5.
Also bei Letterboxd ist so grundsätzlich alles, was über 3,5 ist, ist schon sehr gut.
Ja.
Bei 3,5 ist so die Standard-Punkte-Vergabe oder Standard-Punkte-Durchschnitt. Und meistens sind die eher kritisch, aber...
Ja, aber ich habe das Gefühl, zumindest im Vergleich zu IMDb, IMDb sind so die Nerdigeren, die so sauer sind, wenn irgendjemand eine Uhr um hat, die es erst 2 Jahre später gab, in echt. Punktabzug mäßig, das ist IMDb, glaube ich. Und Letterboxd ist halt aber, guck, wie schön, das Hemd sah hübsch, so mäßig. Ist meine Wahrnehmung.
Okay.
Weiß ich nicht.
Ja gut.
Also
Wahrnehmung
genau.
Sind ja auch immer subjektiv. Und hast du den Metascore auch gesehen?
Genau, was ist ein Metascore nochmal?
Der Metascore ist bei IMDb, das ist die Kritikerwertung. Das heißt, IMDb kann ja jeder bewerten. Jeder, der sich da anmeldet, kann ja da
Punkte
vergeben.
Bei IMDb gibt es 6,9 von 10. Und dann steht irgendwo nochmal Metascore.
Ich habe den gerade aufgerufen. Der ist bei 64 von 100. Und das sind die Durchschnittswerte von so offiziellen Zeitungskritiken. Ja, und die Kritiker sind so, 64 ist so okay.
Ja. Okay.
Aber ich habe mal geguckt, dieser Oliver Hermanus, der praktisch Regie geführt hat bei dem Film, was der noch gemacht hat. Und der hat diesen Living inszeniert, für den Bill Nighy Oscar nominiert war, vor 2-3 Jahren. Nee, 22 sogar, 4 Jahre her. Den hat er gemacht, den ich besser fand als Lee, aber der war von ihm.
Okay.
Ja, und ansonsten spielt noch Chris Cooper mit, den ich auch erwähnenswert finde. Ist auch ein Mann. Schauspieler.
Ist auch ein Mann.
Ach, der spielt den alten Lionel, ja.
Ach so, genau. Aber den sieht man dann wirklich offensichtlich nur ganz, ganz kurz.
Okay.
Weil diese letzte Szene, wo er dann ein älterer Herr ist, die geht so, keine Ahnung, 2 Minuten oder so. Und da denkt man aber auch nochmal richtig doll, okay, ist das eine wahre Geschichte wirklich?
Hast du das recherchiert, ob sich das vielleicht dazu getan hat?
Ja, ja, ich habe gegoogelt, ist nicht echt.
Ist ausgedacht.
Ja.
Okay.
Aber es ist so schön, dass es echt sein könnte, also so autobiografiemäßig. Aber... Also ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen würden, oh, ist das kitschig, aber es war so richtig positiv kitschig und herzerweichend, herzerwärmend. Ja.
Schön.
Schön. Ich weiß auch, neben mir saß ein richtig Erwachsener, der hat richtig doll geschluchzt. Der war richtig, dann hat er teilweise so die Hände und dann hat er so mit dem Kopf geschüttelt. Oh Gott, war er fertig. Aber er hatte so ein kariertes Halbarmhemd. War so ein Wolfgang.
Okay, was war das?
Aber der war tief. Na, Männer, die ein kariertes Halbarmhemd anhaben.
Wie sind die so? Ja,
was das ist ein Schlagmensch. Die heißen Wolfgang. Hartmut heißen die. Oder
zum Glück keiner von Hartmuts und Wolfgangs in unserer Supporterschaft. Sonst noch?
Weiß ich nicht. Aber das ist schon eine Charakterbeschreibung, glaube ich. Da erwartet man nicht, dass die Person bei so einem Film so reagiert.
Warst du jetzt überrascht von Hartmut oder Wolfgang?
Ja. Ja. Sehr emotional war der auch.
So.
Was glaubst du, wie viele Punkte ich gegeben habe?
Ich weiß, dass Euphorie-Nora, wenn die schluchzt und wenn die von einem Film mitgenommen wird, dann... Können es eigentlich nur 5 Sterne sein, beziehungsweise 10 Punkte.
Ich glaube, ich hatte 9 mir notiert, weil bei Letterboxd gibt es ja nur noch diese Sternchen, da kann man ja keine 10 Punkte mehr machen. Aber ich glaube, ich bin, also jetzt habe ich es schon verraten. Darf ich es jetzt schon verraten? Nee,
jetzt darfst du
es
verraten. Ich habe schon
9.
Ach, 9. eine 9 ist es dann doch.
Eine 9. Mhm. Ja.
Immerhin.
Immerhin.
Ja, ich dachte dann, wenn er Emotionen auslöst, ist es ja schon, ist ja schon ein gutes Indiz dafür, dass der Film eine 10 kriegt, eventuell, aber diesmal nicht. So, okay. Nora hat 0,5 minus, ich habe 1 minus. Aber wir haben ja noch 2 Filme und wir machen ja munter weiter. Mhm. Insofern ist ganz witzig, weil mein Film thematisch gar nicht mal so weit entfernt ist von deinem. Weil ich präsentiere ja ein ziemliches Fundstück von meiner Prime Video Watchliste, der da geschlummert hat. Und war dann doch überrascht, was für ein qualitativ hochwertiger Film das geworden ist. Und der Name ist Uncle Frank. Klingt wie eine George, wie eine John Candy Komödie mit Dan Aykroyd, aber.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist so wie so ein, ich habe so da auch jemanden mit kariertem Dings,
Kurzarmhemd. Uncle Frank hätte auch ein kariertes Kurzarmhemd.
Und der ist verwandt mit hier, wie heißt der von Doug Heffernan?
Ach so, mit dem ist er verwandt. Mhm. Okay, okay. Nee, nichts dergleichen. Regisseur und Drehbuchautor ist Alan Ball und der ist der Creator und hat schon ein paar krasse Serien zu verantworten, weil vor dem ist True Blood und Six Feet Under, die ich sehr, sehr mag. Und der hat die created und war maßgeblich dann verantwortlich für diese Serien. Und auch hier geht es in der Zeit zurück, weil wir sind im Jahr 1973 in Creeksville. Das ist in South Carolina und irgendwo auf dem Land, in so einem Landhaus und befinden uns beim Geburtstag des Familienpatriarchen Daddy Mac. So wird er genannt. Und Daddy Mac ist ziemlich streng und grumpy unterwegs, aber besonders kacke ist er zu seinem ältesten Sohn Frank. Der besagte Onkel Frank aus dem Titel. Weil er macht seine Geschenke auf und macht seine Sprüche und dann kommt das Geschenk von Frank und er macht das auf und das ist so eine automatische Schuhputzmaschine. Weißt du? Und der sagt halt so, ja, da musst du dir nicht selber irgendwie die Schuhe putzen, sondern es hat so eine ganz praktische Maschine und er guckt ihn an und sagt so, glaubst du, ich kann mir meine Schuhe nicht selber putzen oder was? Der sagt so, nee, ist einfach nur praktisch, ich hab sie ja auch. Und dann siehst du, wie der Vater halt genervt irgendwie so, also ein bisschen so verzieht er das Gesicht und legt halt das Geschenk weg von wegen so. Also du siehst, okay, der gibt ihm zu verstehen, dass ihm das Geschenk nicht so gut gefallen hat. Und das ist eine riesige Familie, musst du dir vorstellen. Also da sind natürlich so die ganzen Kinder von denen, da ist die Tante lebt da noch im Haus und von den Kindern sind dann jeweils noch die Partner dabei und die haben auch noch mal Kinder. Und das Enkelkind von Daddy Macs Tochter, beziehungsweise die Tochter von Daddy Macs Tochter, also sein Enkelkind praktisch, die heißt Beth. Und Beth ist im Teenageralter und versteht sich als einzige aus der kompletten Familie wirklich blend mit Onkel Frank. Und das ist der, mit dem sie am meisten connected, weil die lieben beide Bücher. Er ist Literaturprofessor in New York und sie liest halt voll gerne und die beiden sitzen auf einer Ebene und er setzt sich dann mit ihr immer auf so einer Familienfeier, setzt sich mit ihr so auf die Veranda und sie schüttet ihm halt so sein Herz aus, was Neues bei ihr gibt und was Neues bei ihm gibt und so. Das heißt, die beiden haben eine besondere Bindung im Gegensatz zu den anderen Familienmitgliedern. Und Onkel Frank, habe ich schon erwähnt, wohnt in New York und nicht da in diesem Kaff. Der ist da hingezogen. Und dort soll Beth jetzt ihr erstes Semester an der Uni beginnen, wo er auch der Professor ist. Und sie hat auch einen neuen Boyfriend und der will auch an die Uni gehen und der hat schon von dem Professor Bledsoe gehört und der ist also so auf lokaler Ebene super bekannt und der will den unbedingt kennenlernen. Der meint so, ey, du musst mir deinen Onkel unbedingt bekannt machen, du musst mir den irgendwie vorstellen. Versprich mir, dass du das machst. Und dann besuchen die den beide in der Uni. Und da steht er dann da und die sind so ein bisschen gestresst, weil er sagt so, ja, ich muss jetzt hier irgendwie so Arbeiten korrigieren, ich wusste nicht, dass du kommst und so hin und her, lass uns mal heute Abend telefonieren und wimmelt die so ein bisschen ab. Und beim Rausgehen kommt halt so ein Kollege von ihm an und sagt so, ja, wir sehen uns heute Abend bei der Party. Das heißt, die beiden, Beth und ihr Boyfriend, bekommen mit, dass da abends eine Party ist und sagen so, ja, lass uns die Gelegenheit nutzen und wir gehen dann einfach so überraschungsmäßig vorbei. Und die wissen ja auch, also sie weiß natürlich, wo ihr Onkel wohnt und so. Und dann klopfen die an die Tür und abends wird die Tür aufgemacht von Wally, aka Walid. Und Walid ist ein bärtiger Araber, ziemlich lustiger Typ, also sehr laut, sehr extrovertiert. Und sie sagt so, ja, ich bin praktisch irgendwie die Nichte, das ist mein Onkel Frank und so. Und er so, ach, du bist die Nichte von Frank, ich wollte dich schon noch mal kennenlernen, umarmt sie so und ist super herzlich.
Oh Gott, was passiert da? Was ist das für eine Party?
Pass auf. Angst. Naja, Warum hast du so viel Angst? Die Party ist nicht so tragisch. Die kommen dann rein und das ist halt so eine intellektuelle New York Party Anfang der 70er, wo halt so das Kollegium der Lehrer rumhängt und so ein bisschen die Bohem-Szene New Yorks.
Haben die alle Anziehsachen an?
Die haben alle Anziehsachen. Okay. Nein, das ist nicht so eine Party. Das ist alles, also klar knutschen da welche, aber es ist eigentlich relativ gesittet. Aber wir wissen ja, dass der Boyfriend von ihr unbedingt den Onkel kennenlernen wollte und es kommt raus, der gräbt ihn auch massiv an.
Aha.
Weil es kommt bald raus, dass Uncle Frank eben auch aufs eigene Geschlecht steht und dass Wally praktisch, der die Tür aufgemacht hat, Wally ist seit 10 Jahren sein Freund, den er geheim hält. Und wenn es so Familientreffen gab, hat Wally praktisch seine beste Freundin hingeschickt, die so ein bisschen die Partnerin gespielt hat von Uncle Frank, also so fake-mäßig, damit die konservative Familie da nicht steil geht. Und dann setzt er sich auch mal hin mit Beth und redet mit ihr und sagt ihr, sag mal, weißt du, was schwul sein bedeutet? So, do you know what it is being gay und so, weißt du? Und dann sagt ihr das halt so und sagt so, ja, ich bin halt so einer und stehe halt auf Männer und Wally ist halt mein Partner seit 10 Jahren und öffnet sich halt so, weißt du. Und sie wusste davon natürlich auch nichts.
Mhm.
Und ihr Boyfriend baggert ihn dann massiv an. Er sagt, sag mal, glaubst du jetzt wirklich, du als minderjähriger Student und so weiter, dass ich jetzt hier auf deine Avancen hier angehe und so und schmeißt ihn dann raus und sagt zu Beth so, glaub mir, das war der Falsche. Erstens steht er nicht auf Frauen und zweitens sagt er dir alles, um dir zu gefallen. Und wir sehen auch vorher, gab's so eine Bettszene zwischen ihr und ihm, wo er dann gesagt hat, ja, mir geht das zu schnell und mir ist das so wichtig, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich will das nicht versauen mit dir. Und Onkel Frank sagt halt so, er hat bestimmt gesagt in dem Moment so, er will es nicht versauen so und deswegen ging da nichts, oder? Also warum ist es denn nicht dazu gekommen und so hinterher? Deswegen so, lass die Finger von dem. Der ist, mal abgesehen davon, dass er shady ist, so ist er halt, steht halt nicht auf Frauen.
Ist ein Halodri,
ja, genau. Und dann sehen wir den nächsten Morgen, Beth hat da übernachtet, die anderen Gäste sind schon alle weg und Wally sitzt am Frühstück so, die frühstücken beide und ist eigentlich alles relativ ausgelassen. Die verstehen sich auch alle super gut und dann gibt es einen Anruf, ein Telefon. Das Telefon klingelt und Uncle Frank geht ans Telefon ran und kriegt eine Nachricht aus der Heimat. Daddy Mac ist gestorben.
Mhm.
Und jetzt müssen die praktisch, Beth und er, zurück in die Heimat nach Carolina.
Um den Nachlass zu verwalten
und die Beerdigung des Vaters natürlich mit der Familie zu organisieren.
Mhm.
Und Wally sagt natürlich, er will mit, aber die sagen, das geht gar nicht, du kannst da natürlich nicht mit, so als mein schwuler Freund, die wissen nichts von dir.
Ich habe eine Idee.
Ja?
Ja. Tut Wally so, als wäre er der neue Freund von Beth. Bitte.
Wally ist 30 Jahre älter.
Egal, wohin kommt, ist dunkel. Mann.
Nein, nein, auf keinen Fall. Das geht natürlich gar nicht. Beth ist 17 oder 18 oder
ja,
so.
Ja, okay.
Ja, und dann haben wir so ein kleines Roadtrip-Szenario, wo es halt irgendwie zurück in die Heimat geht, aber du liegst nicht so verkehrt, weil Frank guckt dann immer in den Rückspiegel des Autos und die werden verfolgt von dem Auto.
Mhm.
Und er denkt halt so, okay, ist Kack am Dampfen so, weißt du, die haben ihn vielleicht irgendwie, weil die saßen vorher in so einem Diner rum und da hat sie ihn halt drauf angesprochen, so auf das Schwulsein und so hin und her. Und er hat sich dann so umgeguckt, meinte so, sei mal leise, weil wir sind immer noch Anfang der 70er.
Ja, ja, okay.
Und dann denkst der Zuschauer natürlich, okay, wir werden verfolgt. Und dann kommt aber raus, die werden schon verfolgt, aber von Wally.
Mhm.
Wally hat sich Mietwagen geholt und hat so ein Fake-Motiv von wegen, ja, du hast hier deine Zahnbürste vergessen oder so, von wegen, die wollte ich dir bringen. Und ja, jetzt bin ich schon hier und so weiter, ich kann ja dann im Hotel bleiben, wenn du bei deiner Familie bist. Aber dann bin ich zumindest in der Nähe als seelischen Support, weil der sieht ja schon, dass das ein bisschen was auslöst bei seinem Vater.
Irgendwie cute.
Ja, und jetzt sind die zu dritt unterwegs. Ab und zu fährt Beth dann auch mit Wally mit, weißt du, weil er sagt so, jetzt die nächste Strecke fährt sie mal mit mir, macht sie was aus, die man bei mir mitfährt und dann lernen die beiden sich kennen und so und das ist eigentlich total süß, diese Konstellation. Und ja, und auf dem Weg zur Beerdigung reißen halt im Kopf von Onkel Frank auch einige Wunden aus der Vergangenheit auf. Das ist vielleicht wichtig. Und hier kommt so ein bisschen die Dramakomponente ins Spiel, weil er versucht, das Ganze mit Alkohol zu betäuben. Holt sich dann immer diese Flachmänner aus diversen Hotelzimmern, wo die dann übernachten, weißt du, bunkert die dann halt und säuft sich so ein bisschen die Hucke zu, um nicht daran zu denken. Also es gibt im letzten Drittel mehr Drama-Elemente in dem Film als jetzt am Anfang. In der ersten Hälfte ist eigentlich voll der Feel-Good-Movie, weißt du, weil wie die sich kennenlernen und so, super süß, die sind alle irgendwie cool zueinander. Außer jetzt diese Szene mit dem Vater, die unangenehm war bei diesem Geburtstag, ist eigentlich alles total cool und nicht das große Drama. Und was diesen Film hervorhebt, ist tatsächlich, dass es ein krasser Cast ist und dass es mega Schauspielkino ist.
Mhm.
Weil Uncle Frank wird gespielt von Paul Bettany.
Oh.
Den Lee und ich ja sowieso total unterschätzt finden, der ein richtig guter Schauspieler ist. Und der liefert hier eine Performance vom Allerfeinsten. Die kleine Beth wird gespielt von Sophia Lillis. Die kennst du wahrscheinlich auch aus The End of the World, hast du vielleicht gesehen auf Netflix. Oder die war bei Dungeons and Dragons, war sie diese Gestaltenwanderin und so. Hat so kurze rote Haare, Sommersprossen und so, ziemlich markante Fratze. Mhm. Also auch definitiv ein bekanntes Gesicht. Und dann haben wir noch in der Familie irgendwie Steve Zahn, wir haben Judy Greer, wir haben Margot Martindale ist die Mutter und der Mann wird gespielt von Steven Root. Also alles Leute, die du schon mal gesehen hast irgendwie im Film. Mhm. Und trotz einiger schweren Themen erweicht er halt irgendwie dein Herz. Mhm. Und dieser Film war Primetime Emmy nominiert, was ich auch nicht wusste, was ja auch irgendwie ein Qualitätsmerkmal ist, als bester TV-Film. Und das kann ich voll nachvollziehen, weil er tatsächlich eine Menge Flair. Also du hast irgendwann hat der Film dich. Weil trotz dieser harten Momente hat er halt wirklich wunderschöne Szenen. Also in einigen Szenen schnürt er dir so den Hals zu, besonders wenn es um diese Testamentsvorlesung geht und so. Da sind halt einige Momente, die halt richtig bitter sind. Und dann aber wiederum kriegt er dich irgendwie mit der Emotion, ohne jetzt zu viel Kitsch zu versprühen.
Ja.
Das heißt, er ist nicht kitschig in dem, was er macht. Und zum Glück umschifft er auch das ganz große Drama. Das heißt, du wirst am Ende eher mit so einem Hach aus dem Film entlassen, als jetzt so ein, am Ende kriegst du mal richtig einen Hammer in die Fresse. Mhm. Das ist es nicht. Und deswegen ist Uncle Frank ein absoluter Geheimtipp und richtig gutes Schauspielkino, was man hier auf Prime sehen kann. Und ein Film, den keiner kennt und über den viel zu wenig reden. Ja. Und ich mochte den sehen. Mhm. Er mochte den sehr. Ist auch super kurz mit 95 Minuten, also der ist schnell mal weggeguckt. Und bisschen Roadmovie, bisschen hier Sittenbild. Wir haben in den 70ern, sind es natürlich auch nicht mehr so die 50er Jahre, wo jetzt Schwulsein gar nicht mehr geht, sondern es ist halt so hart an der Kippe, aber die Familie ist halt so ein bisschen verkappt, so, weißt du? Und deswegen versuchen sie denen da von seinem Privatleben nicht zu erzählen.
Ja. Naja, gerade wenn der so ein Grießkram ist.
Ja, ja. Aber man merkt schon auch, dass wenn Uncle Frank dann wieder zurück in der Heimat ist und ist in so einem komischen Store da, weißt du, in so einem Tante-Emma-Laden, wo so halt so ein alter Typ da hinter der Theke steht und er sagt, ach, du bist der Sohn von herzliches Beileid und so hin und her und welcher bist du denn, der Mittlere und so. Und er sagt, ich bin der Älteste so. Und dann siehst du schon, wie sein Blick sich verändert. Er meint, ach, du bist der in New York wohnt, ja. Hm. Und also Diesel. die Vorurteile sind immer noch da, irgendwie unter der Oberfläche. Da merkst du schon so, das ist eher auch diese Art von Beziehung sehr feindselig gestimmt. Also ist halt sehr piefig alles.
Okay.
Aber es gibt halt auch einige Veränderungen der Charaktere im Laufe des Films, die halt schon wirklich toll anzusehen sind. Insofern ist Uncle Frank wirklich ein guter Film.
Okay.
Mochte den sehr, ist schön. Und auch der geht ans Herz. Und wenn man emotional ist, vergisst man hier wahrscheinlich auch das eine oder andere Tränchen.
Dude.
Viel mehr will ich nicht verraten.
Ja.
Ist aus dem Jahr 2020 und ich komme zu den Punkten.
Entschuldigung.
IMDb 7,3. Metascore bei 58. Ein bisschen verhalten. Letterboxd 3,7.
Mhm.
Wie deine?
Ja, wieder eine 3,7. Hatte ich ja auch gerade, glaube ich. Ja. Okay. Dann schätze ich, du hast eine, was hatte ich gerade, 6,5, ne? Kann ich normal sagen? Nee, ich glaube, das ist auch besser als 6,5. Du hast eine, sage ich jetzt einfach 7,5.
7,5 sagst du?
Ja.
Jetzt bist du wieder ein bisschen zu niedrig. 8,5.
Eine 8,5 sogar, krass.
Euphorisch.
Okay.
Ja.
Na, vielleicht wolltest du mich auf eine falsche Fährte leiten.
Nein, das mache ich nicht. Das ist ja bescheuert. Also ich muss ja schon irgendwie jetzt wegen den Punkte raten, jetzt, dass ich hier irgendwie den Film scheiße finde, aber den irgendwie gut verpacke, ist ja voll der Quatsch. Also
stimmt auch.
Das muss ja für die Leute schon irgendwie hörbar sein. Und ich so, ja, mal gucken.
Mhm.
Vielleicht fand er den ja voll scheiße.
Ja, stimmt schon.
Nee, 8,5. Okay. Ich mag den wirklich sehr und ist eine Empfehlung.
Okay, süß. Und der läuft auf Prime?
Der ist auf Prime ganz normal
hochgeladen
in der Prime Flight Rate und ist, glaube ich, auch als Streaming-Content konzipiert. Also hat er kein Kino-Release.
Merke ich mir.
Ja, Le Grand Finale von dir. Was gibt's noch?
Den haben wir zusammen geguckt neulich. Schlägerei.
Ah nein, den hast du jetzt nicht mitgebracht.
Darf ich nicht?
Über den habe ich schon geredet.
Hast du schon?
Ja, ich habe schon eine Episode aufgenommen, wo ich den gebracht habe.
Dann nimm alles, was du gesagt hast und mach ein Blümchen hinten ran. Und dann habe ich auch The Furious bei. Ne, okay, aber dann warte vielleicht.
Kannst du irgendwas freestylen?
Ja, ich freestyle. Ja, vielleicht mache ich dann doch ein bisschen die Serie, obwohl mir noch eine Folge fehlt. Was hältst du davon?
Ja, dann mach die Serie, ja.
Nur da habe ich dann gar keine...
Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade überlegt, ob du jetzt nochmal über The Furious redest, aber ist ja auch Quatsch eigentlich.
Aber stimmt, wir haben auch drüber geredet, dass du den in einem Podcast machen willst.
Ja, ja, ich hätte mich ja...
Mein Gehirn hat das gelöscht,
dass du das machen willst. Das Ding ist, wenn wir den gesehen hätten, hätte ich ja, also wenn er nicht schon war, hätte ich ja vorgeschlagen, dass wir darüber zusammen reden, so
ja,
weißt du, als fünften Film.
Wir haben, ey... Jetzt fällt es mir ein, dass wir nach dem Kino dass ich ja auch aus Scherz gesagt habe, dass du noch meine Sprache abspielen kannst.
Stimmt.
Ja.
Ja, stimmt, hast du gesagt, ja.
Ja. Okay, dann rede ich nicht über The Furious.
Aber die Leute sind bestimmt gespannt, wie du den fandest, weil du warst ja neben mir im Kino.
Ach so,
und,
ja, ja. Ich war vollkommen begeistert.
Fand's cool.
Es war nur eine Schlägerei-Szene, die mir ein bisschen zu lang war, was aber sehr auf hohem Niveau heulen ist, wenn man sich dessen bewusst ist, dass ungefähr 99,98% des Films Schlägerei ist.
Mhm.
Und nur eine Szene war mir mini bisschen zu lang und der Rest war ja wirklich...
Damit kann man leben.
So kreative Choreografie,
ja,
so
ist
stabil.
Krasse Action, oder?
Ja, ja, voll
auf jeden
gut.
Fall.
Voll gut. Okay, dann freestyle ich einfach. Aber ich glaube auch mich zu erinnern, weil ich das ja angefangen hatte vorzubereiten und dann halt gesagt habe, nee, vielleicht fehlt mir die letzte Folge. Und ich habe ja eh super wenig richtige Informationen. Dann nehme ich nämlich die Serie Das Geisterhaus.
Ja.
Die ist auch auf Prime. Basierend auf dem Buch von Isabel Allende, die auch Executive Producerin ist. Und sonst hätte ich es mich, glaube ich, auch nicht getraut zu gucken, weil, und das ist mir auch neulich erst bewusst geworden, weil random ich mich gefragt hatte in einer Unterhaltung, ob ich ein Lieblingsbuch habe. Und da ist meine Antwort, glaube ich, wirklich Das Geisterhaus von Isabel Allende. Also
echt,
es ist wirklich eine Geschichte, die ich ganz schön und wichtig und toll finde und habe, glaube ich, dreimal das Buch gelesen oder so. Also es ist wirklich irgendwie, aber so aus Versehen. Mhm. Also weißt du, mir ist es jetzt erst bewusst geworden, dass das, glaube ich, vielleicht mein Lieblingsbuch, so.
Krass.
Es ist irgendwie einfach passiert, es ist so gewachsen.
Ja, deswegen, du liest ja schon sehr gerne, also das weißt du von dir, dass du viele Bücher liest.
Und deswegen...
Das wurde aber schon mal verfilmt, oder? Mit Jeremy Irons.
Ja, ja, es gibt, das ist glaube ich sogar eine deutsche Koproduktion oder so.
Ach,
das
so?
Gab es schon mal als Film auf jeden Fall,
ja,
das
ja,
weiß ich.
Ja, den habe ich mal gesehen.
Und jetzt ist es halt eine Serie und Isabel Allende spielt nicht mit, aber produziert mit oder ist Executive Producerin,
okay,
oder irgendwas.
Noch, ja,
ja, ja, habe ich auch geguckt, ob die noch lebt.
Ich wüsste jetzt auch nicht, von wann das Buch ist. Hättest du mir jetzt erzählt, die wäre aus dem letzten Jahrhundert oder so. Hätte Anfang 19. Jahrhunderts ihre Bücher geschrieben, hätte ich auch geglaubt.
Die Geschichte spielt ja, glaube ich, wirklich über ein Jahrhundert. Es geht ja ewig. Also es sind ja wirklich mehrere Generationen. Und das ist ja das, was die Geschichte ja aber auch so schön macht und so ausmacht.
Mhm.
Und die Serie ist, ich habe am Anfang überlegt, ob ich sie original mit Untertitel gucke. Aber dann war es mir ein bisschen zu anstrengend, ehrlich gesagt. Also die sprechen Spanisch.
Okay.
Und ich kenne nur einen Darsteller, aber das hat natürlich auch gar nichts zu heißen. Der Name fällt mir ein sogar, Alfonso Herrera.
Mhm.
Und ich weiß aber nicht, ob man den kennt oder nicht, aber ich habe sein Gesicht auf jeden Fall irgendwo schon mal gesehen, in wahrscheinlich irgendeiner Serie oder was, keine Ahnung. Also das ist der einzige Darsteller, von dem ich das Gesicht kannte in meiner Welt, aber wie gesagt, hat nichts zu bedeuten. Und man hat halt so diese ganze Zeit die Ich-Erzählerin, wie im Buch. Und die dann, bist du mit der Geschichte ein bisschen befreundet? Kennst du
das
die,
ist so
die
lange
Story?
Her, dass ich den Film gesehen habe, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann.
Okay, also es ist halt wirklich eigentlich eine ganz feministische Geschichte, ja, auch ein ganz feministischer Ansatz. Wir sind in Argentinien. In welchem Jahrzehnt fängt es an? Nee, kann ich jetzt auch keine belastbare Information geben, natürlich, lol.
Mhm.
Und es ist aber kurz bevor diese ganzen, ja, kurz vor den Rebellionen und den Frauenwahlrechtskämpfen und.
Ist ja auch schon sehr, sehr konservatives
ja,
Land,
ja,
Argentinien.
Genau, ja, ja.
Ich hatte neulich erst so, weil wir stehen jetzt vor den Halbfinalen, von den beiden Halbfinalspielen jetzt der Weltmeisterschaft. Und ich habe mich so am Pokertisch mit jemandem unterhalten und er meinte so, mir ist egal, wer Weltmeister wird, solange es nicht Argentinien wird. Das sind alles Nazis, meint er so. Weil er hat eine brasilianische Freundin und er meint, das sind halt alles Faschisten, die sind super fremdenfeindlich. Und da meinte ich so, ja, im Grunde genommen ist es vielleicht verwurzelt, weil die ganzen alten Faschisten aus dem Zweiten Weltkrieg haben ja da Zuflucht gefunden in Argentinien, weißt du? Und vielleicht hat sich das da so festgesetzt, weil er meint, die sind super nationalistisch und politisch und Rassisten und so. Und das ist, also, das ist so, in Südamerika gilt Argentinien halt nicht besonders freundlich.
Ja. Aber die Geschichte ist, die fängt eigentlich eher wirklich auch so ein bisschen wie eine Familiengeschichte an. Mhm. Und es geht darum, dass die eine Tochter halt irgendwie so ein bisschen spirituell ist. Da ist irgendwas. Mhm. Versteht sich gut mit Tieren. Und das ist in der Serie ganz schön dargestellt, weil das ist ja auch was man immer gar nicht so gut darstellen kann, wenn du glaubst, dass ein kleines Kind so ein bisschen irgendwie zaubern kann. Lol. Aber es ist ja gar nicht so, sondern es sind immer nur so kleine spirituelle Feinheiten. Und die merkt, okay, die sieht in der Pfütze das Gesicht von jemandem, okay, die Person stirbt. Und dann sind aber alle in dem Umfeld der Familie, sie hat noch 3 Geschwister und halt die Eltern. Und dann gibt's noch eine Nanny, die auch sehr wichtig ist für sie.
Okay.
Da ist dann immer klar so, okay, beruhig dich, es wird schon nichts passieren, aber alle nehmen es trotzdem ein bisschen ernst, wenn die sagt, okay, da stirbt jemand. Also die ist sehr spirituell und die Ich-Erzählerin erzählt, wenn sie über sie redet, immer von meine Oma. Also wissen wir schon, okay, es geht jetzt hier über sehr viele Generationen und Jahre und da gibt's Auf und Abs in der Familienkonstellation. Dann gibt's natürlich einen Liebeskummer und dann gibt's natürlich gesteuerte Hochzeit. Nee, wie heißt denn das, wenn die so geplant vor wenn jemand so versprochen wird jemandem?
Ach so, so eine
geplante Hochzeit. Wie heißt denn das?
Eine geplante Hochzeit heißt nee. Nicht. Geplante Hochzeiten sind.
Ja, du weißt.
Können auch Leute sein, die sich geeinigt haben.
Und die, ja, genau. Aber so eine, wo so vorher besprochen wird, okay, der und die heiraten. Also da gibt's so ganz viel historisches Drama in der Familie, aber auch mit dem Weltgeschehen. Wir sind immer am Zeitgeist. Wir sind immer am, okay, der Vater lässt sich jetzt zum Senator wählen. Und, auch da, ja, ich weiß nicht, ob das dann zu viel gespoilert ist. Aber ja, die Geschichte und das Buch kennen ja wahrscheinlich viele, da ist jetzt vielleicht nicht so viel Überraschung, aber dann passieren halt so Sachen, dass ihre größere Schwester stirbt und dann ist nicht klar, ob die vergiftet wurde absichtlich oder nicht und dann bricht ihr das Herz und dann redet die auch einfach paar Jahre nicht, spricht einfach nicht und so.
Weigert sich
und
zu sprechen.
Dann wird sie immer erwachsener und dann merkt man, wie sie sich mehr auf Dinge einlässt im Leben und dann irgendwann spielt sie kaum noch eine Rolle, weil es dann mehr um ihren Vater geht, der dann, der ist dann wie so ein Bürgermeister von so einem kleinen Dorf. Dann ist er aber natürlich ein Tyrann und ach, da passiert einfach so viel und alles ist so zeitgeistig und so Familiengeschichte, so ein bisschen offenbar, wie du es beschreibst, weil dann natürlich auch klar ist, dass sie sich verliebt in einen Mann, mit dem sie nicht die Tochter. Ja. Die Tochter von der ich erzähle, nee.
Ja, sie ist durcheinander die Familienkonstellation.
Ja, ja. Deswegen, ich versuch's zusammenzufassen, aber kriegst nicht.
Aus welcher Perspektive du es erzählst, deswegen.
Und, genau. Und die Hauptperspektive ist aber oft die der Frauen. Also es ist schon so wirklich dann so ein feministischer Blick auf Dinge.
Okay.
Weil diese Frauen eben auch schon immer so ein bisschen in der Familie auch sich eher eine Stütze sind und sagen, ja, bevor du das da machst oder mit dem Mann mitgehst oder bevor du den heiratest oder bevor du so mit dir reden lässt, bleiben wir zusammen. Wir sind die Gang mäßig, so wir unterstützen uns. Und irgendwann später ist auch das dann die Oma sozusagen von so wie so drei Feen mäßig, also in einem Disney-Film wären das 3 Feen. Die ziehen bei ihr zu Hause ein und
die 3 Geister des Weihnachtsfests.
Karten legen mit ihr und sowas. Mhm. Also es ist schon immer sehr eine empowernde feministische, ein empowernder und feministischer Blick auf Dinge. Aber halt trotzdem politisch, weil die Männer sind immer die Harten, die immer dann sich zum Senator wählen lassen und die Politiker werden und Polizisten werden, obwohl denen es auch nicht gut geht natürlich, weil die ja auch unter dem Regime leiden oder unter dem Patriarchat leiden. Also es ist auch sehr wirklich wie so ein historisches Drama über, ich glaube wirklich 100 Jahre insgesamt am Schluss. Und was ich daran halt auch mag, ist, dass es auch so von der Ausstattung und vom Zeitgeist wirklich schön dargestellt ist für so eine Amazon-Serie. Ich habe irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht ist es auch wieder nur so meine Wahrnehmung, wenn so eine Amazon-Produktion ist, ist immer so ein bisschen, na nicht lieblos wahrscheinlich, aber es ist irgendwie nie so richtig, also wie gesagt, vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, also es ist ein Unterschied, finde ich, wenn du eine Netflix-Produktion hast oder wenn du eine Amazon-Produktion hast. Warum auch immer ich das denke, keine Ahnung. Vielleicht.
Ich finde es bei Streaming-Filmen generell, dass die oft so ein bisschen Herz, also so seelenlos wirken. So.
Ja.
Und deswegen fand ich Uncle Frank halt erfrischend, weil, weil der halt wirklich Herz hat, so im Gegensatz zu anderen Filmen, wo du denkst, ja, ist typischer für Streaming-Dienst so konzipiert.
Vielleicht müsste ich mich öfter auf Prime-Inhalte oder Amazon-Inhalte einlassen. Vielleicht ist deswegen meine Wahrnehmung so, dass ich da eine andere Herangehensweise habe als an eine Netflix-Serie. Weiß ich auch nicht.
Hast du Apple TV eigentlich?
Nee. Ich hatte nur mal so ein Probe-Watt, 3 Monate oder was.
Da gibt es krasse Serien.
Ja, es muss übergeil sein.
Also das sind also qualitativ sind das so Serien, wo ich sage, okay, das ist wahrscheinlich der Streaming-Dienst, der so auf Kinoniveau die Serien
wahrscheinlich ausbringt. Ja, falls es da überhaupt ein Ranking gibt, vielleicht gibt es da auch immer wieder Ausnahmen, keine Ahnung. Und wie gesagt, eine Folge fehlt mir noch, weil ich glaube, es sind insgesamt 8 Folgen.
Okay.
Und jede Folge geht immer so 50 Minuten. Ach, also ist auch voll,
so typische Dramalänge.
Ja, voll in Ordnung. Und ich mag halt da wirklich, dass einfach die Frauen im Vordergrund stehen und es aber nie so eine weinerliche oder eine viel zu doll überkandidelt robuste Darstellung von Frauen ist. Das ist ja auch ganz oft ein schmaler Grat, weil der Umgang ist so sehr, sehr feinfühlig einfach und eben, dass es sich über so viele Generationen zieht und was natürlich, weil ich jetzt sonst wäre ich vorbereiteter, hätte ich das natürlich viel besser aufdröseln können, lol.
Hast du gut gemacht.
Aber genau das mag ich halt, dass du am Anfang checken musst, okay, sie redet von ihrer Oma und die Oma ist jetzt gerade aber noch ein kleines Kind. Und dann wird die halt irgendwann Teenager und wird eine erwachsene Frau und dann redet sie von ihrer Mutter.
Aber es wird nicht zu verwirrend, also man bekommt schon mit.
Nee, man kommt schon richtig gut mit. Ich konnte es jetzt noch nicht so gut erzählen.
Jetzt ist Südamerika natürlich auch bekannt für ihre Geschichte der Telenovelas. Geht das denn sehr in den melodramatischen Bereich?
Nee. Also es ist auch bisschen, aber nicht dieses übertriebene.
Nicht zu viel Pathos.
Ja, übertriebene Ding ist es nicht. Nee. Mhm. Es ist wirklich so bisschen spirituell und so ein bisschen, dass man denkt, ja, stimmt, eigentlich müssen wir Frauen uns kümmern und dann wird die Welt schon so mäßig.
Chaka.
Ja, aber nicht so doll. Also es ist nicht so, das hat man ja auch manchmal, dass man denkt so, ja, übertreib halt, also komm. So, sondern es ist wirklich ganz, ganz
so
fein.
So wie bei jeder Schlägerei bei The Furious. Übertreib doch nicht.
Und
wo kommt der Hammer jetzt?
Ja? Und nochmal mit dem Hammer. Na klar, dann hat er eine Hosentasche, weil er eine Latzhose anhat.
Na logisch.
Ja. Nee, genau.
Da wurde eine Menge gebaut auf jeden Fall, mehr als in Berlin.
Ja. Also die Serie Das Geisterhaus, Amazon, bis zur 7. Folge kann ich sagen, ist schön.
Ist schön. Scheint zu gefallen, okay.
Ja.
Aber wahrscheinlich nicht so gut wie das Buch.
Nee, das ist natürlich ja dann immer schwer, weil wenn man sich das selbst vorstellt, ist es ja immer irgendwie besser, als wenn man sich das anguckt, wie sich jemand anders vorstellt.
Fehlt wahrscheinlich auch einiges, oder? Also jetzt bei der.
Ja. Naja, das ist ja wieder das, wenn du eine Serie hast, hast du ja mehr Zeit.
Ja, bei den
als
Filmen
in einem
schlimmer,
Film.
Ja, bestimmt, ja.
Und genau, was ich, glaube ich, erwähnenswert finde, ist, was die gut machen, auch eben, weil es ja eigentlich verwirrend ist, manche Schauspielende werden älter gemacht, mit Maske, mit Perücke, mit irgendwas. Und manche kriegen eine andere Person. Und das machen die aber so gut, dass du komplett trotzdem checkst, wer ist.
Okay.
Und das ist ja auch gar nicht leicht. Wenn dann die alle ja auch verwandt sind, also ja eh optisch sich sehr ähnlich sind, dann zu checken, okay, wer ist jetzt Alba, wer ist ja so, und das schaffen die richtig gut.
Klingt gut.
Mhm. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es auch wirklich nur daran, dass Isabella Lende da mitgemacht hat. Ich glaube auch, wie heißt sie, Eva?
Oh,
wie ist denn ihr Nachname? Hier, sag schnell, die von Desperate Housewives.
Longoria,
ich glaube, die produziert auch mit.
Ah.
Oder zumindest bei einer Folge oder so.
Ja, die
so.
War ja zumindest auch immer Vertreterin so südamerikanischer.
Ja,
Frauen
weil manchmal habe ich bei Intro skippen gedrückt und manchmal habe ich gestrickt und war so, ja komm, ich lasse jetzt das Intro laufen. Und ich glaube, da stand strick. Eva, ja, lach nicht.
Manchmal beim Stricken hat sich dann den Nachspann auch mal angeguckt.
Ja, und da stand, glaube ich, Eva Longoria.
Strick auch meinen Schal weiter.
Nee, die Strickjacke.
Wie der Name schon sagt.
Ja. Also das kann man auch sich angucken.
Okay. Apropos Stricken.
Ja, guck mal, da hat jemand den Faden verloren.
Sonst war es einwandfrei, deine Inhaltsangabe, deswegen konnte ich den nicht drücken, aber strickenbezogen kann man das schon mal machen.
Naja.
Ja.
Das ist natürlich jetzt schwer, weil ich jetzt nicht genau weiß, wie viele Punkte ich eher...
Musst du freestylen. Aber du kennst ja meinen Geschmack. Glaubst du denn, mir würde die gefallen?
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Hm.
Hatte ich bis jetzt nicht so oft, also ich wusste, dass es die gibt, aber hatte ich bis jetzt nicht so auf meinen, muss ich jetzt auf die Watchliste machen oder so.
Ja, ich glaube, es ist was anderes, wenn man so jemand ist wie du, wo halt wirklich richtig viel sozusagen zu tun ist. So, du hast so richtig, das will ich gucken, das will ich gucken, das will ich gucken. Dann könnte ich verstehen, wenn es nicht so eine Prio 5
ist. Du freestylst ja mehr so, oder?
Ja, also, genau. Ich bin halt wirklich so, oh, was ist gerade offen? Ja, okay, da habe ich Lust drauf. So, dann gucke ich ja das auch ganz lange vielleicht nicht. Die letzte Folge kann auch sein, dass ich die erst in 3 Jahren gucke. Ach, weil so ich es dann vergesse. Mhm. Weißt du, dann gucke ich so Scarpetta weiter und dann bin ich irgendwo bei Netflix und habe ich vergessen, ach stimmt, ich habe ja Prime.
Da war ja noch was.
Ich habe ja Prime. Und das ist ja auch das, was mich dann so stresst. Junge, dann steht da gar nicht hier weitergucken. Sondern dann haben die auf einmal ihr Layout geändert und dann muss ich nochmal irgendwo anders hingehen, um dann zu gucken, was ich überhaupt angefangen habe. Und dann denke ich so, ja stimmt, habe ich ja vergessen.
Dann ja, aber ich das hat gucke. Ja auch nicht nur Fans das Weitergucken. Das fanden ja andere dann wieder scheiße so, dass du dann irgendwie gezwungen wirst, da deinen ganzen Tag in so einer Serie zu hängen, weil du einfach faulerweise auf Weitergucken drückst und dann heften die dich praktisch so in die Couch rein, weißt du damit. Das war ja die Kritik. Vielleicht haben sie es deswegen geändert oder was auch immer. Ich weiß nicht.
Ja, ich glaube, beide Seiten sind valide.
Mhm.
Ja, stimmt schon. Aber man soll ja nicht die ganze Zeit glotzen.
Ja, aber du bist ja auch schon, also wenn du jetzt irgendwie, wenn dich eine Serie fesselt, ziehst du ja die Staffel auch mal relativ fix durch, oder? Ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt generell irgendwie ein Jahr brauchst.
Ja, es kommt halt wirklich drauf an, ob ich es vielleicht zwischendurch vergesse.
Mhm.
Weil aber jetzt das Geisterhaus zum Beispiel, es gibt ja so Situationen, wo du weißt, so okay, ich habe jetzt 20 Minuten und dann muss ich los.
Mhm.
Da würde ich jetzt normalerweise bei irgendeiner Serie nicht sagen, oh, ich gucke die schnell und dann drücke ich Pause und gucke halt 3 Tage später weiter. Das habe ich bei Geisterhaus gemacht.
Ah, okay.
Ist ja eigentlich ein guter Indikator vielleicht.
Zwischendurch Serie geworden, okay, verstehe.
Aber ja, vielleicht auch nur, weil das ist ein bisschen befremdlich, weil ich habe es dann auf Englisch geguckt, weil dann passen ja aber die Mundbewegungen nicht zur Sprache. Das war, glaube ich, kurz ein bisschen befremdlich. Deswegen
war es von der KI synchronisiert?
Nee, oh mein Gott.
Hast du gesehen, ja?
Ja, ja.
Das war schon ziemlich
witzig. Es war schon, glaube ich. Und da vielleicht, ist das eine Theorie, da kannst du ja auch vielleicht mal mir deine Meinung zu sagen. Es gibt ja Länder, da wird ja gar nicht synchronisiert. Also du bist ja auch so komplett mit Englisch und dann nur Schrift unten groß geworden sozusagen.
Richtig.
Und wenn du jetzt in einem englischsprachigen Land groß geworden bist, hast du ja die Wahrscheinlichkeit auch nicht so oft, dass du was Synchronisiertes guckst, weil es ja fast alles auf Englisch gibt. So. Und ja, deswegen glaube ich, können die vielleicht gar nicht so gut synchronisieren. Also dass da das Handwerk vielleicht gar nicht so, oder ist das eine wilde Theorie?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass in Deutschland auf jeden Fall so die Synchronisation genießt schon einen sehr, sehr guten Ruf. So, weißt du, weil halt Filme generell synchronisiert werden, hat sich das halt wirklich so als eine eigene Kunstform entwickelt. So,
ja.
Also hier wird es ja immer gelobt.
Naja, und deutsche Synchro ist ja aber ja auch richtig lustig.
Ja, ja. Also es gibt natürlich auch hier Studios, die eher wenig Budget haben, aber so die großen Produktionen und so, da kannst du ja nichts gegen sagen. So, die sind ja schon gut synchronisiert.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Wäre eine Theorie. Aber
ja, vielleicht war es wirklich einfach nur ungewöhnlich, weil selbst wenn wir ins Kino gehen, dann gucken wir ja, also wir gucken eigentlich immer original mit Untertitel.
Ja.
Und dann, keine Ahnung, ist ja auch mal ein koreanischer Film mit englischem Untertitel dabei, ja, oder klar. So. Deswegen glaube ich, das war für mich ein bisschen befremdlich zu sehen, dass die ihren Mund anders bewegen als das, was dann geredet wird. Aber ich glaube, da gewöhnt man sich auch dann gut dran. Vielleicht gucke ich die letzte Folge dann auf Spanisch mit englischem Untertitel mal sehen.
Musst du mal in Polen hier ein paar Filme angucken. Weil da redet die Einsprecher über die...
Ja. Ich kann mich erinnern, wenn wir mit der Schule in Tschechien im Skilager waren, war das auch so. Da war so ein Mann und dann hat er so irgendwie so einen Kampf von Xenia und irgendeiner anderen Wikingerbraut kommentiert. Das war auch das Lustigste, weil er so ganz emotionslos einfach nur wie vorgelesen.
Ja, ja. Das wird halt nicht gespielt, sondern es wird einfach nur so vorgelesen, dass du mitkriegst, was da gesprochen wird. Das ist voll scheiße. Ja, nimmt dir auf jeden Fall einen Teil der Experience, wenn du einen Film oder eine Serie guckst, finde ich schon komisch. Aber gut, wenn man es nicht anders kennt, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Wenn du da aufwächst, weißt du, das ist nichts Besonderes.
Ja, vielleicht wirklich so ein Gewohnheitsding.
Aber das ist auch der Punkt, warum in Serbien und Kroatien und so dadurch, dass du halt aufwächst und die englische Sprache mitbekommst und die direkte Übersetzung hast, können die sich halt auch auf Englisch verständigen. So.
Ja, ja.
Auch bevor die in die Schule kommen, beziehungsweise wenn die in die Schule kommen und dann noch irgendwie den Unterricht dazu kriegen, sprechen die relativ gutes Englisch, die so ja. vom, die so aus diesen Ländern kommen, wo es halt so gehandhabt wird.
Ja, und in Deutschland hast du dann so die übelst übertriebene Synchro.
Ja, gut. Wo sollen sie es auch mitbekommen?
Ja.
Auf seiner Schule. Hier in Deutschland, die wenigsten gucken ja wirklich in OV, sondern die meisten gucken ja die Synchro. Das kotzt mich ja ein bisschen bei meinem, also was heißt kotzt mich an, aber wenn ich mit meinem Neffen natürlich ins Kino gehe, kann ich mir nicht die Filme auf Englisch angucken.
Ja.
Sondern mit dem muss ich halt, wenn ich den so irgendwie, weiß ich, bin ja voll gespannt drauf, den ersten Star Wars Film mit ihm zu gucken, weißt du?
Oh mein Gott,
in groß irgendwie auf meinem Fernseher oder wenn er mal im Kino laufen sollte.
Stimmt.
Oder dem so ein bisschen so diese krassen Filme zu zeigen, der Filmgeschichte, weißt du? Den zum ersten Mal irgendwie mit dem Herr der Ringe zu gucken und so. Aber ich muss die dann auf Deutsch gucken.
Stimmt,
weil
oh Gott, darüber
der
hab
guckt
ich
ja keine OV,
gar nicht,
weißt du?
Ja, ich war ja neulich mit meinem Sohn im Kino und wir haben hier Minions, den keine
Ahnung, auch nicht auf Englisch,
19.
Oder?
Film geguckt oder
ja,
so.
Minions und Monsters, ja.
Ja, ja. Und da, das fand ich aber cute, weil ja da Bill und Tom Kaulitz zwei Rollen jeweils übernommen haben.
Ja, das ist ja voll cute.
Ey, die haben es wirklich gut gemacht.
Okay.
Ohne Scheiß, ich hätte das nicht gedacht. Die machen das wirklich gut.
Wusstest du, dass es einen Minions-Gesangswettbewerb gab irgendwo?
Ja, das habe ich auch auf TikTok gesehen.
Wo die dann Adele und so als Minion nachsingen und dann irgendwie Preise gekriegt
haben. Aber das ist auch so, das ist auch was Kindern einfach richtig Spaß macht. Das macht mein Sohn auch die ganze Zeit. Mhm. Der redet auch in Minion-Sprache.
Ja, klar.
Und findet es natürlich wahnsinnig witzig, wenn ich dann checke, was er meint.
Ja, okay.
So, das ist so,
man hat nicht verstanden.
Ja, ja, das ist ganz lustig, weil es aber auch so niedrigschwellig ist. Und ich glaube, das ist ja das, was die Minions auch so ausmacht.
Mhm.
Die reden ja irgendwie eine Mischung aus 45 Sprachen gleichzeitig und man versteht ja trotzdem komplett, worum es geht. Das ist ja das, was die so süß macht, glaube ich.
Banana. Ja, natürlich weiß man, was Banana ist.
Para ti, para mi, para tu.
Stimmt.
So, hä?
Und,
einfach Spanisch gelernt.
Wie fand das?
Richtig süß.
Er hatte Spaß.
Er hat die ganze Zeit durchgegackert. Aber die wissen ja auch genau, was sie...
Ja,
also,
klar. Die wissen,
dann ist da irgendwie durch. Ein Tentakel, der so aus dem Wasser rauskommt und denkst so, oh Gott, das ist ein gruseliges Monster. Und dann hat dieser Tentakel auf einmal einen Po.
Okay.
Und dann das ganze Kino lacht, weil einfach nur da so ein Po zu sehen ist. Also die wissen schon, was die Zielgruppe witzig findet. Hey, hey Mama, guck mal ein Po. Ja, ich
wie witzig fandst du's? Ja, ich sehe es.
Doch, was ich da mag, und das ist ja auch was, ich hätte ja vorher niemals Minions geguckt, du weißt ja, ich bin ja gar nicht so ein Animationsfan eigentlich. Die haben so voll viele Easter Eggs für Erwachsene. Da sind ja Sachen drin, die checkt er ja null. Da ist so eine Szene, ich weiß gar nicht mehr, worum es ganz genau geht. Da überlegen die halt eine Sache zu irgendwie, genau, der will einen Film drehen und dann hat der halt eine Idee. Und dann sagt er, Jurika! Jurika! Und rennt halt so rum und natürlich, mein Junge versteht ja gar nicht, worum es geht. Und ich bin so, guck mal, er sagt, Heureka, wie lustig, weißt du, weil weißt du noch, irgendwann hat ja mal jemand versucht und dann war das der mit der Krone und dann hat er die ins Wasser und dann hat er ja Heureka. Das checken doch Kinder gar nicht.
Aber
ganz
es ist,
viele solche Easter Eggs sind da.
Naja, es ist ja, glaube ich, die Animationsfilme werden ja zum Teil auch mit erwachsenen Witzen oder so Insidern gefüttert, damit die Eltern, die dabei sind,
praktisch
auch nochmal ihren Spaß haben. Weißt
genau,
du?
Das machen
nicht so komplett
die genau richtig.
Ist,
ja, ist perfekt, weil so lacht er, so lach ich und dann ist alles fein.
Wie viele Punkte gab es da von dir?
Der war schon lustig.
Der war schon lustig.
Ja, also mein Junge würde safe sagen 10.
Ja, gut.
Ich sag so 8 bestimmt.
8 von
Wir haben schon gut gegackert.
Hätte ich nicht gedacht.
Wir haben schon gut gegackert. Und wie gesagt, Bill und Tom Kaulitz haben es voll gut gemacht auch.
Okay.
Damit habe ich wirklich gar nicht, ich war so, ich habe das im Vorspann gesehen und dachte, na toll, der ist hier. Aber die waren wirklich, man hat es erkannt bei dem einen, bei dem anderen nicht.
Mhm.
Da habe ich es dann im Nachspann erst gecheckt, wer der andere war.
Mhm.
Aber die haben es gut gemacht. Und die Story ist auch cute. Da ist ja auch dann immer so eine niedliche Moral dann auch dabei und so. Doch, das schon, kann man
ich finde es auch, bei Animationsfilmen ist es für mich am meisten verschmerzbar, wenn man jetzt das Ganze in der Synchrofassung guckt. Weißt du, weil es sind ja sowieso keine lebendigen Schauspieler.
Ja, da ist keine Lippensynchronität
gegeben. Da ist halt kein Schauspieler,
der
sich irgendwie einen Akzent eingeändert hat.
Ja.
Das ist halt so, da wird drüber gesprochen, genau, lippensynchron oder so, ist es ja nicht. Insofern.
Und das habe ich aber überlegt, die Minions-Sprache ist ja, wie gesagt, aus so 98 Sprachen gemischt. Werden die auch synchronisiert oder sind die original? Bleiben die immer gleich bei jeder Synchro?
Ich glaube schon.
Weil das wäre ja auch viel zu viel, weil die reden ja komplett durcheinander.
Ja, ich glaube schon.
Da sind ein paar Deutsche.
Obwohl, vielleicht wird es angepasst in manchen Ländern.
Eine hat, da hat Kurt sich auch so drüber totgelacht. Da ist so ein Zauberer, der hat so ein Zauberbuch, ganz am Anfang, und der sagt, der, keine Ahnung, der muss zur Toilette oder was, vielleicht muss er pupsen, hahaha. Dann sagt er so, nicht Anfasshoff, nicht Anfasshoff. Die sollen halt das Buch nicht anfassen. Das war der Ohrwurm dann danach. Kurt ist durch die Welt gerannt und war bei allem so, nicht Anfasshoff, nicht Anfasshoff. Und da wollte ich dann, ja, da wollte ich dann mal googeln, ob der das in allen Sprachen sagt oder ob das dann wirklich vielleicht die deutsche Version dann ist.
Das könnte wahrscheinlich dann die deutsche Version sein, ja.
Ja, weil es ist ja der Zauberer und nicht die Minions. Aber die Minions reden ja wirklich einfach in allen Sprachen. Hm. Ich glaube, die müssen gar nicht synchronisiert werden.
Das ist eine gute Frage.
Hm.
Vielleicht kann uns die Zuhörerschaft in Brasilien und in Schweden und in China uns hier aufklären.
Mhm, das ist mir wichtig. Läuft. Wie reden bei euch die Minions?
Ja, falls ihr Minions-Films gesehen, Minions-Film gesehen habt, dann sagt Bescheid.
Und wie oft hat Guess gesungen in dieser Folge, will ich wissen.
Ja, wie oft haben wir zusammen gesungen und wer hat welche Lieder gesungen? Wir machen nämlich einen Soundtrack von dieser Episode, lieber raus. Eine Playlist auf Spotify.
So wie Taylor Swift, Alter, ich bin schon wieder sauer. Die hat doch irgendwie den Song zum 5. Toy Story Film gemacht.
Ja, hat sie. Da hast du mich traumatisiert übrigens, mit dir jemals wieder einen Animationsfilm gucken zu sehen. Weil wir haben einen Toy Story Film gesehen und da bist du rausgekommen und hast gesagt, 2 Punkte oder so. 2 Punkte.
Ja, war sauer.
Ja, du warst richtig sauer, weil ich gesagt habe, sag mal, hast du einen Arsch offen, was für 2 Punkte für einen Toy Story Film?
Mhm.
Ja.
Aber ja, das ist wahrscheinlich vielleicht auch nicht meine Reihe. Keine Ahnung.
Nee, ist nicht deine Reihe.
Und jetzt Taylor Swift aber hat, das ist ja der 5. jetzt oder was?
Ja.
Und dann bringt die ihren Song, den die dazu gemacht hat, keine Ahnung wie der heißt, auf CD raus, irgendwie limited time für nur so 3 Tage. Dieses kapitalistische Drecksschwein, Alter. Das macht mich so sauer. Die hat so viele Teenie-Fans. Und dann bringt die einen Song auf CD raus, schnell noch kurzzeitig.
So Verknappung oder was? Verknappungstaktik.
Ja, was soll das denn? Also wie viel Geld willst du denn deinen Fans aus den Hosentaschen ziehen? Blöde Frau.
Kennst du Westside Gunn, den Rapper?
Nee.
Der macht das auch so tatsächlich.
Ja.
Und den kennt kein Arsch, aber der hat halt eine Fanbase und bringt halt seine Platten raus, exklusiv so. Die Leute zahlen halt 60 Euro dafür.
Hm. Ja, obwohl das ist vielleicht ein bisschen was anderes, wenn du halt nicht schon Billionär bist. Dann hast du halt deine Fanbase und dann, okay, dann lass dir das so bezahlen mäßig.
Aber Taylor braucht
es. Aber Taylor braucht es ja nur wirklich gar nicht.
Aber die hat schon gerade eine teure Hochzeit gehabt, also.
Ja, aber ganz ehrlich.
Da muss man schon wieder ein bisschen was
irgendwo, was, Madison Square Garden.
Ja.
Junge, geht's?
Hat bestimmt was gekostet.
Wie unromantisch willst du sein? Oh, nee, ich mag die nicht. Red mich in Rage. Ich find die kacke.
Das ist kein Tay-Tay-Fan.
Kein Swiftie.
Kein Swiftie, okay.
Nee, aber ich finde ihre Musik auch nervig. Es ist alles berechnend und nervig.
Ja, gut, aber die macht schon stabile Popmusik so.
Ja, eben, weil
so
sie genau
Perry?
Weiß.
Das ist halt so, sind halt schon Ohrwürmer.
Ja.
Also es ist keine Musik, die mich nervt. Sagen wir mal so. Ich finde ihre Songs so, wenn die im Radio laufen, so sind das so Songs, die ich sehe den Flair so mehr als bei anderen, wo ich denke, so, Alter, das ist grausam.
Ja, aber es ist zu glatt, es ist zu berechnend, es ist alles berechnet und das ist alles kapitalistisch und deswegen finde ich es scheiße.
Wie stehst du zu Dua Lipa?
Die finde ich süß.
Die macht auch gute Popmusik, ich finde. Aber die hat...
Die ist cute. Und
die kann auch singen.
Ja. Und die hat ja irgendwie auch so Ecken und Kanten. Und die ist ja anders einfach. Mhm. Die ist cool. So, die ist cool. Taylor Swift ist glatt und langweilig und gefeilt und gebügelt. Und
verstehe.
Onduliert ist die. Und die hat so Puder überall. So.
Die hat überall Puder. Okay, ja. Ich verstehe den Unterschied.
Ja.
Ed Sheeran war auch auf der Hochzeit, war? Kann das sein?
Mann, Ed Sheeran ist doch auch irgendwie ihr bester Freund oder irgend so ein Kack.
Hast du den Auftritt von ihm gesehen vor der englischen Nationalmannschaft? Der war unangenehm.
Nee, das habe ich nicht gesehen.
Da hat er irgendwie so Songs performt vor der englischen Nationalmannschaft und Bellingham sitzt da und du siehst so, okay, das ist irgendwie cringe. Und du merkst, der fühlt das nicht so richtig.
Das
so
ist ja auch gar
so
nicht deren Style wahrscheinlich.
Nee, und
vor
so eine Powerballade, so, weißt du, steht da und macht mit seiner Akustikgitarre so eine Powerballade und die Fußballer sitzen da, die wahrscheinlich normalerweise hier Lily Future hören und weiß nicht was alles.
Das ist ja gar nicht deren Vibe. Vor allen Dingen ist ja auch gar keine Motivation jetzt raus auf den Platz und richtig alles geben, lol.
Nee, ist gar nichts. Das ist einfach nur so ein... Also Ed Sheeran sollte auch aufhören mit seinen Auftritten bei Game of Thrones und bei der englischen Nationalmannschaft.
Ja, nee. Nee.
Muss ich mal angucken. Das war wirklich... Da haben sie so Close-Ups auf die Gesichter der Fußballer gezeigt und alle so recht ratlos.
Mhm.
Was das jetzt soll, warum die hier hingesetzt worden sind.
Ja,
bei diesem Geburtstag.
Das ist so wirklich wie, wenn du jetzt so Mark Forster hinsetzt irgendwo. Mhm. Das ist genau das gleiche Level, Alter.
Aber nichts gegen Mark Forster, denn haben wir demnächst zu Gast.
Was?
Nee, haben wir nicht.
Also,
Hat sie geglaubt. Aber könnten wir wahrscheinlich durch Chris.
Ich wollte gerade sagen, ich traue euch ja alles zu.
Chris ist ja, unser Kumpel Chris Rodriguez ist ja mit dem befreundet.
Ja, na klar.
Er ist tatsächlich mit dem Dicke.
Mhm.
Ja.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Weiß nicht, Dicker.
Weiß ich nicht, Dicker.
Naja. Genug von diesem Poprummel. Jetzt waren wir bei Das Geisterhaus.
Mhm.
Hast du deine Rezension beendet? Ich muss ja noch raten.
Ja, nee, ja, ich bin fertig.
Punkte hast du jetzt wahrscheinlich nicht rausgesucht, das war ja alles gefreestylt.
Ja.
Kann ja mal hier bei IMDb gucken.
Okay, dann gucke ich währenddessen bei Letterboxd.
Da wirst du nur Serien finden, wenn die nicht fortgesetzt werden. Also,
naja, es muss ja zu Ende sein.
Also guck mal, ob du die da findest, weil an sich, wenn das so fortführende Serien sind, dann sind die auch
Das ist eine gute Info. Ich habe mich nämlich gefragt, warum manche da zu finden sind und manche nicht.
Das sind meistens so abgeschlossene Serien, die findest du dann. Oder so eine Riesenserien wie hier, Stranger Things oder so. Da, die kannst du auch teilweise locken, aber im Grunde genommen ist es eine Film-App.
Ah, The House of the Spirits natürlich ist...
Sieht man ja. Also House of the Spirits bei IMDb hat es eine 7,7.
Oh, guck mal. Und eine 4,1 bei Letterboxd.
Das ist gut.
Oh, guck mal, da habe ich doch aus Versehen was Gutes empfohlen, offenbar.
4,1 auf Letterboxd ist gut.
Genau, also steht hier, genau, Francisca Alegria ist die Regisseurin. Kennt man den Namen?
Nee, aber ich habe gerade Alfonso Herrera, deinen Hauptdarsteller, gegoogelt, wo du meintest, den hast du schon mal gesehen.
Ja.
Hast du Ozark geguckt?
Ja.
Javier Elizondo in Ozark.
Ah.
In 8 Episoden.
Ja, ja, dann ist das der eine, der, bei Ozark darf man ja auch nicht zu viel spoilern wahrscheinlich.
Nee, aber einer von den Bösen.
Ja, na klar, der kann
der gut. Der Südamerikaner natürlich.
Der kann gut böse gucken, oh ja.
Mhm.
Und der ist zum Beispiel, der altert mit Maske.
Ja, okay.
Und aber, genau.
Passt
hier,
aber.
Unterschiedliche andere Personen, Blanca und Clara und auch Alba, glaube ich, kriegen halt dann andere Darstellerinnen.
Okay.
Ja, da steht dann immer die als Kind-Version und die größere und die erwachsenere Version und so. Ja, ja. Also ist wirklich, siehst du, guck mal, da habe ich doch aus Versehen was Gutes mitgebracht.
Ja, das hast du gut gefreestylt. Nice. Hast du auch schön rübergebracht.
Guck, The House of the Spirits.
Sehr schön.
Nice.
Ja. Und wenn wir mal wieder im Kino sind und dann sowas zusammen aufnehmen, dann machen wir da natürlich eine gemeinsame Rezi draus.
Machen wir so.
Wir gehen
dann
ja
müssen wir, oh Gott, dann müssen wir versuchen, nach dem Film nicht miteinander zu reden. Das hasse ich ja.
Ja, stimmt, siehst du. Und deswegen.
Das fand ich immer blöd, wenn wir mit Lee im Kino waren. Und dann so war, nee, wir dürfen jetzt nicht drüber reden.
Aber mit der Stimme haben wir das auch mal gesagt.
Ja.
Und dann sind wir ganz schnell weggerannt, damit wir gar nicht zu.
Ist wirklich so.
Wir gar nicht in Versuchung kommen,
wirklich weggerannt, ja.
Wir sind. Direkt aus dem Kino sind wir voneinander in verschiedene Himmelsrichtungen gerannt.
Boah, das fiel mir immer schwer, weil ich will ja immer direkt nach dem Film darüber reden, ganz doll.
Ja, natürlich.
Vielleicht müssen wir es dann wirklich so machen, dass wir direkt nach dem Film hierher kommen, obwohl es dann spät abends wahrscheinlich meistens.
Kommt drauf an, wann und wie und wo.
Mhm.
Schauen wir mal, aber ja, das kriegen wir schon hin. Du triffst ja nicht auf jeden Film zu, wenn wir im Kino sind. Ist
ja.
Wir gucken ja schon eine Menge.
Das stimmt.
So, ich rate für das Geisterhaus eine 8.
Ja. Naja, doch, ja.
Ja?
Ja.
Ist die 8 gut? Machen Klingt
wir.
Das gut?
Bin ich einverstanden.
Machen wir die 8?
Machen wir.
Ja, machen wir die 8. 0 Punkte für mich. Ah, schön. Wenn das immer so laufen würde.
Ich
einfach
bin halt
Verhandlungsbasis.
Ich wollte gerade sagen, ich bin halt auch einfach so ganz gar nicht kompetitiv, Junge macht.
Ja, ja, das ist fein. Aber hast auch, hast trotzdem gut geschlagen. Also ich habe einen Minuspunkt, du hast 1,5. Das ist jetzt ein knappes Rennen und das entscheidet auf jeden Fall nicht den kompletten Monat. Hast dich gut geschlagen heute.
Okay.
Und dann sind wir schon am Ende dieser Episode mit 4 Rezensionen und vielen Abschweifungen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du für irgendwas Werbung machen oder die Leute aufrufen? Und sonst mache ich nochmal Werbung.
Nee, mach mal Werbung.
Da mache ich nochmal Werbung für Patreon und Steady. Da sind wir nämlich auch hinter der Paywall zu sehen und zu hören, weil wir haben da Videos, die wir immer wieder regelmäßig rausbringen. Wir bringen jeden zweiten Sonntag eine Sonderepisode raus und man kann uns Auftragsfilme nennen, die dann gewotet werden für eine spezielle Episode.
Süß.
Und dann gibt es nochmal Lose, die ihr befüllen könnt. Das heißt, wir haben ein Paket 5 Euro, da könnt ihr alles hören und alles sehen, was wir rausbringen. Und wir haben ein Paket für 10 Euro, da könnt ihr mitgestalten, indem ihr eure eigenen Filme vorschlägt.
Nice.
Und für einen schmalen 5er Monat kriegt ihr all dieses Zeug und für einen schmalen 10er Monat kriegt ihr dann auch noch selber Macht, unsere Folgen zu bestimmen und gucken oder beziehungsweise vorzuschlagen, was wir eventuell demnächst gucken oder aus dem Lostopf ziehen. Ja, kommt da ran. Patreon Steady, Link ist in der Bio.
Los geht's.
Ab geht die Post. Schön. So, dann sind wir fertig für heute.
Ja.
Willst du noch was loswerden oder soll ich langsam die Outro drücken?
Drück die Outro.
Ich drück die Outro, wir gehen vielleicht noch was essen und dann wünsche ich allen eine schöne Restwoche und schönen Gruß und hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald.
Tschüssi.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.